Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Es ist ein Tag nach dem immens wichtigen Heimsieg gegen Elversberg und ich bin ehrlicherweise immer noch erleichtert.
Ja, das geht mir auch so. Es war auch wirklich wieder ein Tag der großen Emotionen gestern.
Ja, ich sag ganz ehrlich, ich hatte vorher natürlich Hoffnung auf den Klassenerhalt, aber jetzt glaube ich auch wirklich dran. Wir packen das.
Ja, aber dennoch, nächste Woche ist Endspiel in Fürth, noch ist nichts erreicht.
Das stimmt. Ich habe allen gestern vom Spiel erzählt. Gegen Elversberg ist das Qualifying. Das entscheidet, von welcher Position wir ins letzte Spiel in Fürth starten. Und ich würde sagen, das lief ganz gut. Wir gehen jetzt also optimistisch ins letzte Rennen.
Ja, und über Fürth sprechen wir im Laufe der Woche noch mit unserem Interviewgast. Aber heute wollen wir erstmal über den fulminanten Heimsieg gegen Elversberg sprechen. Und ich denke, nach viel berechtigter Kritik in den letzten Wochen wird heute mal wieder gelobt.
Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch alle mal für die Seele. Noch ist zwar nichts erreicht, aber wenn wir so auch nächste Woche auftreten, dann schaffen wir das. Also heute wird gelobt, gelobt, gelobt.
Auf geht's.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 122. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Andi, hallo ihr lieben Leute da draußen. Und da wir heute loben, möchte ich Thorsten heute loben für deine besonders schöne Jacke, die du anhast.
Ja, Andi, ich möchte dich auch für deine besonders schöne Jacke loben, die du anhast. Man könnte meinen, wir sind... Naja, Zwillinge ist jetzt vielleicht doch zu hoch gegriffen, aber ein Paar.
Brüder im Geiste.
Ja.
Ja.
Aber wir können diese Jacke aktuell nicht im Stadionumfeld tragen.
Ja, das machen andere Menschen ja auch. Ich habe wieder so viele Leute in Blau und Pink und Grün und keine Ahnung, was sie alle anhatten.
Fanmarsch.
Na, schrecklich. Ja.
Naja, was soll's. Wir haben natürlich ein paar Dinge zu bereden und müssen uns alle mental auf nächstes Wochenende vorbereiten, denn durch ist die Nummer logischerweise noch nicht. Da kann auch noch immer einiges schief gehen. Aber wir haben so eine gewisse, also ich zumindest, so eine gewisse grundlegende Erleichterung und ja, wieder etwas mehr innere Ruhe als in den letzten Wochen. Das gebe ich ganz ehrlich zu.
Ja, zumal ja auch die wenigsten Menschen wirklich damit gerechnet hatten. Also ich bin im Umfeld von so vielen Leuten jetzt gestern und heute angesprochen worden, so boah, krass, was die Fortuna da gemacht hat, richtig gut gespielt, tolles Ergebnis, hätten wir nicht mit gerechnet und ja, das kann ich fast alles so bestätigen.
Ja, ich bin ja auch durchaus durch unsere Interviews vernetzt mit dem einen oder anderen Podcast und da gab es welche, die einerseits natürlich aus Eigeninteresse, andere tatsächlich ohne jeden direkten Bezug zu unserer Tabellensituation sich auch sehr für uns gefreut haben und uns die Daumen drücken, dass wir das am letzten Spieltag auch noch wuppen, sagt man, ne?
Ich glaube, das sagt man so, ja. Und dann werden sie bestimmt mit einem Kaltgetränk anstoßen auf den hoffentlich Klassenerhalt der Fortuna. Und das tun wir jetzt noch nicht. Aber dennoch bin ich sehr neugierig, Thorsten, was du heute wohl an Flüssigkeit mit Geschmack für uns vorbereitet hast.
Ja, die Saison geht natürlich dem Ende zu, weshalb jetzt hier so Dreierauswahlen nicht mehr so viel Sinn ergeben, denn das vergesse ich ja alles dann in der Sommerpause. Ich habe knallhart einfach eins bestimmt, was jetzt heute drankommt. Und das liegt auch daran, dass ich es jetzt endlich mal probieren möchte, weil es schon eine ganze Weile in den deutschen Supermärkten herumsteht. Es ist nämlich eine neue Fanta-Sorte, die jetzt seit einem Monat oder so verfügbar ist. Es ist keine zuckerfreie Fanta, aber eine Fanta mit wenig Zucker, nämlich nur mit 3,9%. Und ich finde, es ist insofern ganz passend, weil wir ja letzte Woche eine neue Sprite-Sorte hatten, dass ich jetzt aus dem Coca-Cola-Konzern, nun die neue Fanta Crimson Cherry
ausprobiere.
Fanta mit Apfelkirschgeschmack. Natürlich gibt es die bei euch auf dem
Markt. Nein, natürlich gibt es die bei uns nicht. Bei uns kommt die 2027 wahrscheinlich.
Ja, ihr kriegt mit Glück Orange oder Mandarine. Ich könnte dir jetzt auch sagen, dass es aktuell im deutschen Supermarkt auch Exotic und Pink Grapefruit in einer Zero-Variante der Fanta gibt. Also wie man sie vielleicht aus den Niederlanden kennt. Jetzt auch bei uns.
Gut, dass ich keinen Zugriff auf deutsche Supermärkte habe.
Ja, naja, also auf deutschen Supermärkten in deutschen Städten.
Ja, ich bin morgen in einer größeren deutschen Stadt, ganz in deiner Nähe.
Ja, da willst du dich dann eindecken. Ja?
Vielleicht könnte ich da mal zum Edeka laufen.
Neue Fanta-Sorten. Ja, nochmal die Minze nehmen. Ich habe die Minze nochmal gekauft, weil ich sie echt ganz okay fand.
Ja.
So, aber jetzt, die ist ja offenkundig geklaut vom Geschmack her von Fritz Cola. Ne? Apfelkirsch ist doch eine eindeutige Fritz-Limo, die es seit sehr langer Zeit gibt.
Ja, die finde ich ziemlich gut sogar.
Ja, mal sehen, wie die ist. Ist auf jeden Fall kirschiger als die Fritz. Ist aber auch etwas brausiger. Also schmeckt einfach künstlicher, so nach ein bisschen Brausepulver. Und hat einen etwas säuerlichen Abgang. Das ist vermutlich der Apfel. Schlecht ist sie nicht. Und was ich, sagen wir mal, positiv hervorheben möchte, dafür, dass sie so wenig Zucker hat, also für ein Zuckergetränk, 3,9, da bereitet sich schon jemand auf die Zuckersteuer vor, bei Coca-Cola, ist sie gar nicht unsüß. Also das gibt's ja auch, ne, dass die dann so wenig Zucker haben und dann ist es halt ein total säuerliches Getränk und man fragt sich ja, warum ist da überhaupt Zucker drin? Aber das hier ist tatsächlich eine süße Fanta mit wenig Zucker. Also so gesehen gar nicht schlecht. Ist gerade alles Xbox gebrandet bei denen.
Okay.
Gerade viel Videogame-Zeug, ne? Die Coca-Cola koffeinfrei Zero ist ja jetzt auch 007 James Bond.
Das stimmt,
gebrandet,
ja.
Weil ja in zwei Wochen das neue Spiel rauskommt. Und ja, hier ist jetzt auch irgendwie, ich weiß aber gar nicht, was für ein Motiv das sein soll. Bin ich zu doof für, kenne ich nicht.
Ja. Zeig mal her.
Ne, als ob du das kennst.
Ach, das ist hier von dem einen da. Ja. Crimson. Ja. Crimson Tide.
Ja,
ja. Genau.
Crimson Desert, wenn überhaupt. Aber, ja, also nicht schlecht, kann man machen. Ich glaube aber, die Sprite-Minze ist ein bisschen interessanter. Und ich würde die Fritz-Limo gegenüber dieser hier immer noch bevorzugen. Naja, ob es ein Spieler ist, den ich gegenüber der heutigen Mannschaft bevorzuge, das ja, wird die nächste Rubrik zeigen. Indem du mir jetzt dann mal sagst, wen du da vorbereitet hast.
Ja, ich habe einen Spieler mit der Nummer 31 vorbereitet.
Mhm. Ja, da fällt mir einer ein, aber ob es der ist?
Nein, es ist nicht Marcel Sobotka, der hatten wir doch, glaube ich, auch schon, oder?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich hatte erst überlegt, ob ich irgendwen finde, der jetzt so passen würde, aber Christian Weber hatten wir schon. Und deswegen habe ich jemand anderes genommen. Dieser Spieler taucht hier erstmalig 2007, 2008 bei Fortuna Düsseldorf auf mit der Rücknummer 27.
Mhm.
Trägt dann Liga. Ab dem Jahr 2008, 2009 bis ja, ins Jahr 2010, 2011 die Nummer, stimmt gar nicht, bis 11, 12 sogar die Nummer 31.
Mit Fortuna aufgestiegen.
Ja, wechselte dann aber 2012 zu Alemannia Aachen.
Schon wieder Aachen, was hast du denn immer mit Aachen jetzt?
Ich kann nichts dafür, war aber nur ein kurzes Intermezzo, denn von dort aus ging es weiter zum KSC. Hm. 2014, 15 zu Hansa Rostock. 2016, 17 zum Wuppertaler SV, dann über den KFC Uerdingen, 2018 zum SV Strahlen, um dann 2019, du merkst, die Vereine werden kleiner, zur Spielvereinigung Velbert zu wechseln und seine Karriere dann nach der Saison 21-22 bei der TVD Velbert ausklingen zu lassen.
Ja, man merkt, das ist halt
kein einfacher.
Später Montagnachmittag, ich habe einen Arbeitstag hinter mir, bin ausgelaugt. Ist übrigens alles Andis Schuld, ne? Das ist ja, ja klar,
natürlich.
Dass die Folge
klar.
So spät kommt. Da bitte die bösen Briefe nur an Andi.
Korrekt.
Und da ist mein ich war keine Ahnung. Aber
er ist aktuell als Co-Trainer der Düsseldorfer U17 tätig. Vielleicht ist das der letzte interessante Hinweis.
Nee, seine Position wäre interessant.
Defensives Mittelfeld, schreibt man hier.
Also in der Zeit hat irgendwie so Stefan Sieger defensives Mittelfeld gespielt, aber der hat, glaube ich, die 8 gehabt oder sowas. Das passt einfach von der Nummer nicht. Ja, da war später dann, also Olli Fink natürlich nach dem Aufstieg aber erst. Und Botze kam auch später. Andreas Lamberts hat bekanntermaßen eine andere Nummer gehabt. Wo kam er denn her?
Also der erste Eintrag ist tatsächlich Fortuna Düsseldorf. 0708.
Profi geworden. So eine lange
Parallel
Geschichte.
In der zweiten Mannschaft gespielt.
defensives Mittelfeld.
Ja.
Weil mit der 31, hat nicht Kai Schwertfeger mal mit der 31 gespielt?
Es ist Kai Schwertfeger.
Ja, aber Andi, Alter.
Ist aber,
Kai
ja,
Schwertfeger
aber
hat wirklich kein Spiel im defensiven Mittelfeld bei Fortuna Düsseldorf gemacht, sondern als Rechtsverteidiger.
Ja, aber es steht hier als defensives Mittelfeld und ich wäre mir nicht mehr sicher, ob er Rechtsverteidiger war.
Ja, da musst du aber auch mal ein bisschen, da musst du aber auch mitarbeiten.
Na gut,
ne? Also,
aber so Kai Schwertfeger, ja aber immer, also der lange Anlauf hat aber dich auf die richtige Strecke gebracht. Kai Schwertfeger, vollkommen richtig. Hm. U17 Co-Trainer, das war mir nicht bewusst, wie ich das eben gelesen hatte.
Doch, doch. Das habe ich irgendwie mal vernommen. Da gab es ja auch ein Reshuffling jetzt zuletzt da im Nachwuchsbereich.
Mhm.
Tja, er hat sich jetzt nie so richtig als Stammspieler bei uns durchgesetzt. Hat immer mal wieder da Partien gehabt in der rechten Verteidigung. Und war, ne, also so als Rotschopf, man sagt den Rotschöpfen, ja, sind ganz schön viele Klischees hier.
Jetzt bin ich interessant, ja.
Immer nach, dass sie so etwas aggressiver seien, ne? Mhm. Ich denke jetzt so an Matthias Sammer und sowas.
Ja.
Aber das war er gefühlt irgendwie nicht. Es war eher so ein ruhiger, zurückhaltender. Aber das ist als Profi ja tendenziell eine schlechte Eigenschaft. Ja, nee, ganz ehrlich, also er hat ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele er für uns gemacht hat, aber mir ist jetzt nicht so das eine große Kai-Schwertfeger-Spiel in Erinnerung geblieben.
Nee, er hat 38 Spiele für die erste Mannschaft insgesamt gespielt, 28 Mal in der zweiten Liga und 9 Mal in der dritten Liga und irgendwie noch, was war das denn? Ach, keine Ahnung, was. Regionalliga Nord hat er angeblich hier noch ein Spiel gespielt. Aber
ja, man merkt, er hat nicht so viele gemacht.
Ja, ne? Aber 85 für die zweite Mannschaft, also da war er dann doch deutlich mehr unterwegs.
Ja, das war wahrscheinlich, bevor er hochgezogen wurde, aber das habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Wie gesagt, ist schwierig mit Spielern, die keine 50 Spiele für Fortuna Düsseldorf und dann eben auch nicht immer über die volle Distanz gemacht haben.
Die großen Namen haben wir alle schon abgearbeitet, aber ich gelobe Besserung. Das nächste Mal wird es jemand, sagen wir mal, Prominenteres werden als Kai Schwertfeger.
So. Hast du schon von langer Hand vorbereitet.
Von langer Hand vorbereitet, ja. Er ist immerhin deutscher Drittligameister geworden, Meister Regionalliga West, Landespokal Mecklenburg-Vorpommern mit
gut, wir
Hansa
machen dann
Rostock.
Mal weiter.
Wahnsinn. Kai Schwertfeger, seine einzigartige Karriere. Viele Grüße, lieber Kai.
Ja, und kommen wir nun zu dieser Rubrik.
Steilpässe.
Ja, hatten wir gar nicht so viele, ne? Also beenden wir diese Rubrik.
Steilpässe.
Vor Monaten habe ich den Gag schon mal gemacht, aber ich finde, jetzt ist er wieder fresh und neu, dass ich den dann gleich wieder abmoderiere. Nein, ganz so schlimm war es natürlich nicht, aber wir hatten ja mal nach Feedback zum Thema Community-Treffen etc. gefragt. Ja, da kam wenig. Ja, dann machen wir das auch nicht. Das ist eigentlich ziemlich einfach.
Gut, dann treffen wir uns einfach, Thorsten. Dann sind wir unsere eigene Community. Aber was uns sehr gefreut hat, es gab Spendeneingänge auf unserem PayPal-Spendenlink hat jemand geklickt und uns einen Obolus zukommen lassen. Wenn ihr also genauso cool sein möchtet wie diese Person, dann dürft ihr das auch machen. Den Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr also das gut findet, was wir hier tun und den Aufwand, den wir hier betreiben, ein bisschen uns leichter machen möchtet monetär, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne tun. Da freuen wir uns immer drüber.
Wer hätte es gedacht, dass sich so ein Podcast nicht umsonst und von selbst hostet und so Equipment sich von selber zusammenbaut und funktioniert?
Ja, ich nicht.
Ja. Ja, wir freuen uns also über Unterstützung, um das mal wieder in Erinnerung zu rufen, damit der Bums hier auch weiterhin in der dritten Liga dann läuft, ne?
Da hosten wir nur noch in so Standard-Sound-Qualität. Jetzt, was ihr hört, ist ja Ultra-HD.
Was machen wir denn so?
Ja, dann nehmen wir die Mono Arbeits-Headsets bei demnächst.
Ja, genau. Ja, oder die PlayStation-Headsets oder so.
Oh ja, sehr gut.
Die in den Controller so reinkommen. Dann moderieren wir über den, nehmen wir über den Controller auf. Naja, mal sehen. Ja, was hat sich denn sonst so diese Woche noch getan? Gehen wir mal die News durch, was ich hier auf meinem Zettel habe. Der Stadtrat hat ein Investment beschlossen. Und zwar gehen in den nächsten 4 Jahren rund 60 Millionen Euro in diese unsere Arena. Mhm. Also natürlich an D-Live zum Investieren. Wir bekommen neue Anzeigetafeln.
Wir haben die doch noch gar nicht so lange.
Seit 2018 haben wir die jetzt.
Ach, das ist aber länger, als ich gedacht hatte.
Ja, genau. Und 2030 sollen neue kommen für insgesamt 2,5 Millionen. Dass die so teuer sind. Ich habe ja mit so einem großen Fernseher hängst du da eben. Halterung kostet 50 Euro, also was soll denn das?
Ja, komisch.
Wer plant denn sowas? Ja, und dann ein Thema, das scheint so ein bisschen untergegangen zu sein, weil das war ja für uns ja überhaupt keine Neuigkeit. Es wird eine neue Soundanlage geben und zwar schon nächstes Jahr. Für 2,4 Millionen wird das alles ja mal ein bisschen aufgestockt. Ich fand ja neulich, also letzte Woche auf Schalke, da konnte man merken, dass so eine gute Soundanlage auch einen ganz anderen Bums haben kann, ne? Also da fand ich schon eine krasse Beschallung, aber insgesamt natürlich auch wegen der Leute laut, ja. Aber ich finde auch eine andere Art von Soundanlage einfach da, ne?
Ja, da müsste man dann halt inhaltlich nochmal drüber sprechen, ob man wirklich alle 17 Folgen des Steigerlieds immer spielen muss, aber von der Soundqualität her ist das sicherlich schon ganz gut da, ja.
Da hat ja die Soundanlage in der Tat jetzt wenig mit zu tun, ne? Ja, insgesamt ist das Teil eines Investitionsplans von insgesamt ja 120 Millionen für Düsseldorfer Veranstaltungsstätten. Und wir werden noch viele andere Dinge kriegen. Unter anderem wird die PV-Anlage noch weiter ausgebaut. Mhm. Das wird die drittgrößte eines deutschen Fußballstadions dann werden. Und die Bierpython.
Da muss ich so lachen, als ich das in deinem Dokument gelesen habe. Die Bierpython. Hm.
Ja, ich hatte ja ursprünglich den Folgentitel In den Fängen der Bierpython, weil ich noch nicht wusste, was so passieren würde. Aber es hat halt jetzt so gar keinen Folgenbezug. Nee. Aber was ist denn die Bierpython? Ja, natürlich, es sind die ganzen Rohre und Schläuche, die sich in der Arena befinden, um die Biere aus den großen Tanken in unsere Münder zu bringen über Zwischenstationen wie Becher. Insgesamt 48.000 Liter sind in diesen Tanks. Mhm. Und Tanks oder Tanken, das ist eine gute Frage, ne?
Tanks, würde ich sagen.
Eher Tanks. Mhm. Also es sind 48.000 Liter, die reinpassen und diese Python umfasst insgesamt 3 Kilometer. Das ist schon nicht schlecht. Das alles berichtet die Rheinische Post. Das wurde nämlich letzte Woche Donnerstag durch den Stadtrat beschlossen. Also die Abstimmung lief.
Allein die Reinigung von diesen Bierleitungen, also ich habe ja früher auch mal in der Gastronomie gearbeitet. Deswegen wird die einfach alle 25 Jahre saniert.
Wir trinken da immer noch Reste mehr vom Frankenheim. Das
da
ist
kommt nichts mehr
so
durch. Da kommt nichts mehr durch diese Leitung, deswegen muss sie neu gemacht werden.
Ja, nee. Wird das im Sommer alles einmal durchgelüftet oder wie läuft das?
Also als ich damals noch, die Älteren werden sich erinnern an das Schalander in Düsseldorf-Wersten, da kam, ich glaube alle 14 Tage oder alle 3 Wochen kam der Leitungsreiniger und der hat dann die Bierleitung gereinigt und durchgespült. Das müsste ja da eigentlich auch passieren.
Ist ja auch total skalierbar wahrscheinlich. Da kommen halt 2 dann für die Arena, nicht nur einer.
Ja, aber irgendwie muss das natürlich sauber gehalten werden, weil ja, so ein Bier mit den, da ist ja auch Zucker drin und sowas alles, das schimmelt ja sonst wirklich.
Naja, klar, also eigentlich schon ganz spannend, ne? Und ja, wie, das ist ja wahrscheinlich unfassbar kompliziert. Naja, da müssten sie mal eine Löwenzahnfolge drüber drehen.
Über die Bierpython.
Ja, oder Sendung mit der Maus.
Ja, werde ich anregen.
Gerade für das junge Zielpublikum, das sehr bieraffin ist bei der Maus. Da hätte ich gern mal, dass Armin das uns erklärt, wie das so läuft mit der Bierpython. Macht er das noch? Lebt er überhaupt noch? Wir wissen es
nicht. Armin Maywald, ich glaube, der lebt noch.
Ich hoffe es. Armin, wenn du uns hörst. Toi, toi, toi.
Grüße.
Tja, wer nicht mehr lebt, ist unser Scouting. Das kann man sagen. Ja, es kam diese Woche eine Meldung über verschiedene Kanäle. Einer war die Rheinische Post. Julian Schauerte hat tatsächlich zum 1. Mai Fortuna Düsseldorf schon wieder verlassen als Scout. Hatte ja erst, ich meine, letzten Herbst angefangen. Oder war es ein Jahr davor? Ich habe jetzt nicht mitgeschnitten. Und ja, jetzt geht er zum HSV. Ob ihn da Klaus Costa geholt hat, der alte Ex-Fortune, der ja jetzt Sportdirektor beim HSV schon seit einiger Zeit ist, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, da ja auch im Frühjahr Tobias Vierkötter zum 1. FC Köln gegangen ist, unser damaliger Chef-Scout, bleibt aktuell fest angestellt nur noch Goran Vucic. Das ist jetzt auch
so viel, ne?
Suboptimal, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so genaue Ahnung, wie viel Scouts man üblicherweise angestellt hat als Verein, aber da gefühlt jedes andere Team bei Fortuna aus 4 Mitgliedern besteht, würde ich jetzt sagen, Scouting-Team dann eben auch 4, wäre jetzt meine Logik. Aber da natürlich aktuell ein Einstellungsstopp herrscht, ist natürlich auch ein bisschen das Problem, dass man da jetzt eben noch nicht nachliefern kann. Das ist ja auch der Grund, warum Uwe Klein die ganze Zeit als Kaderplaner in Startlöchern steht. Aber es geht halt gerade noch nicht, bis hoffentlich nächste Woche, und zwar natürlich im positiven Sinne, die Liga-Zugehörigkeit dann endlich klar ist. Tja, ist halt gerade doof, wenn Leute gehen, aber man keine neuen holen darf.
Ja, wobei ich finde schon, dass man auf so, sag mal, erfolgskritischen Positionen wie Scouting und sowas, wenn da wirklich die Leute dann mehrfach weggehen, dass man dann sagt, naja, vielleicht würden wir jetzt nicht zwei neue einstellen, aber einen, um das zumindest irgendwie so ein bisschen aufzufangen, das würde ich schon für legitim halten, bei allem Einstellungsstopp.
Wir kennen natürlich jetzt die Prozesse nicht, vielleicht ist das auch gerade schon der Fall, aber man hat da noch nichts gefunden. Es ist natürlich grundsätzlich auch ein Vorteil für Mislintat, dass er sich da jetzt immerhin sein eigenes Scouting aufbauen kann.
Ja.
Aber da muss natürlich zeitnah etwas passieren, das steht ja außer Frage. Und interessant war auch, und das hat die Rheinische Post ebenfalls berichtet diese Woche, dass man aktuell wohl auch trotz dieser Einstellungsstopp-Geschichten Bemühungen intern hat, einige Verträge dann doch auch für die dritte Liga nochmal gültig zu verlängern, unter anderem mit Elias Eguli. Der hat zwar gerade schon Vertrag bis 2029, aber der soll nochmal verlängert werden. Wahrscheinlich auch die Bezüge angehoben werden, die seinem Status als Stammspieler gerecht werden.
Ja.
Und das gilt auch für seinen Bruder Noah, dass der zumindest auch einen Vertrag für die dritte Liga hätte. Der spielt ja im Moment in der zweiten. Dazu kommt noch unser Kapitän der U19, Levi Menzel, ist jetzt nach einer längeren, monatelangen Verletzungspause wieder zurück. Alle Innenverteidiger, also dadurch wären wir also in der Innenverteidiger auf jeden Fall dann schon mal gut besetzt. Und ja, Sima Sussos Vertrag soll auch verlängert werden. Der hat auch einen für die dritte Liga gültigen Vertrag, aber hier geht es natürlich auch darum, einen deutschen U20-Nationalspieler längerfristig zu binden. Also mal sehen. Das sind natürlich jetzt auch erstmal Abstiegsfallthemen. Sollte der Klassenerhalt nächstes Wochenende gelingen, dann muss man natürlich nochmal schauen, inwiefern sich da gewisse Planungen ändern. Ob man beispielsweise jetzt dann Noah Eguli auch schon für die zweite Liga einplanen würde, weiß ich noch nicht.
Schwer zu sagen.
Ja, und dann harren wir mal der Dinge, die da diese Woche so kommen. Man munkelt ja, dass Tanaka möglicherweise wieder ins Training einsteigen könnte. Das hat man letzte Woche gehört, aber dafür ist es jetzt bei der Aufnahme noch zu früh, können wir nicht sagen. Müssen wir mal sehen. Ja, und dann kommen wir schon zum gestrigen Tag. Dem Heimsieg gegen, wie heißt die Mannschaft nochmal? Elversberg, ja, okay. Und das war ja ein, wie heißt das so schön, Do-or-Die-Spiel, auch gestern? Ja, doch, so nennt man es, ne? Und es wurde entsprechend eingeleitet von einem Fanmarsch zum Stadion. Ist die Frage, sollen wir in deiner Pyro-Ecke darüber sprechen oder sollen wir jetzt darüber reden?
Achso, nee, wir können gerne darüber sprechen, denn ich hatte ja auch meinen eigenen privaten Fanmarsch noch, dann würde ich darüber gleich auch noch kurz berichten.
Ja, nee, dann erzähl doch erstmal von deinen Eindrücken vom Fanmarsch, Andi.
Ja, also mein eigener Fanmarsch, der ging vom Parkplatz der Arena, wo ich üblicherweise parke, und dann traf ich auf dem Weg Rufen Hennings.
Moment, warst du denn nicht beim, aber Andi, als richtiger, echter Fortuna-Fan, warst du nicht beim Fanmarsch?
Na, das ließ sich leider nicht realisieren, denn ich hatte dringende andere Termine und 10 Uhr morgens irgendwo an der Theodor-Heuss-Brücke, das ist im Laufe oder in der folgenden Tageslogistik für mich leider nicht so machbar als echter Fan, der jedes Mal von weit, weit her anreist. Ich nehme ja alle Strapazen auf mich.
Ich habe jemanden aus Karlsruhe getroffen beim Fanmarsch. Ich muss jetzt kurz bei Google Maps nachgucken. Du wohnst in Viersen.
Ja, das ist weiter.
Karlsruhe. Ja, ist weiter? Ja, dann brauche ich nicht nachgucken.
Nee, brauchst nicht gucken. Okay. Viersen ist, also ich bin meistens 2-3 Tage vorher unterwegs. Ja, also ich traf Rufen Hennings und kam mit ihm eher so ein bisschen durch Zufall ins Plaudern. Und dann liefen wir an der Sport- beziehungsweise an den Trainingsplätzen vorbei, wo wir ja auch früher Fußball spielten, und dort kickten ein paar Menschen auf kleine Tore, und Rufen und ich waren uns einig, aufgrund der Offensivschwäche, die wir ja häufig hatten in diesem Jahr, sollten wir doch einfach denjenigen, der als nächstes ein Tor schießt auf diesem kleinen Platz, den hätten wir am liebsten in den Kader für den Spieltag gestellt, um da noch ein bisschen auf der Stürmerposition, ja, noch ein bisschen Luft zu haben. Und ja, wir verabschiedeten uns sehr freundlich, waren uns einig, dass wir am besten den Klassenerhalt in Fürth wohl klar machen sollten und dann im nächsten Jahr wird alles besser. Gut,
geniale Idee.
Ja, ne? Also der Rufen, da merkt man richtig, als ehemaliger Profi, der weiß, wie der Hase läuft.
Ja.
Nee, war sehr nett. Er war mit seiner Frau da, diesmal ohne Kinder. Wir hatten ihn zuletzt im VIP-Bereich getroffen, als er mit Neugeborenem da war. Das musste vielleicht im Auto warten auf die Rückkehr. Also viele Grüße an Rufen. Falls du uns hörst, das ist sogar ernst gemeint, vielleicht ist das ja auch bis zu ihm rüber geschwappt, was wir hier so machen. Also
ja, hast
hat
du
mich
ihm
sehr gefreut.
Einen Sticker gegeben?
Habe ich.
Aha, ja. Gute Sache auf jeden Fall. Das hat man natürlich auch enttäuschend, dass sowohl Rufen als auch du dann beide nicht beim Fanmarsch wart.
Also ja, richtig.
Deine Ausreden habe ich gehört, aber die von Rufen, die tragen wir dann noch nach.
Ja. Ja, ja, aber du warst
am Stadion, wie Miron Muslic. Auch. Und Horst Steffen war gestern auch da. Der war ja bei uns im Blog.
Ja, das sind diese Scouting-Plätze, wo da saßen gestern auch wirklich, weiß ich nicht, 25, 30 Leute völlig unaufgeregt, als die Fortuna da ihr brillantes Spiel abzog. 3-0 fällt. Alle jubeln. Die sitzen einfach. Habe ich erst gedacht, das sind Elversberger, aber da habe ich festgestellt, nee, die hatten alle irgendwie Stift und Papier. Und das sind dann wohl die Scouting-Plätze, die
Stift
ja jetzt mittlerweile.
Stift und Papier, ja. Das ist
hatten sie wirklich?
Modernes Scouting, wie heute noch gearbeitet wird. Das ist,
ja.
Ja, das ist nichts
digital und alles.
Das kennen die Kinder heute gar nicht mehr. Ein Stift. Was ist denn das?
Wie ein Apple Pencil, aber nur, dass er in echt schreibt, ja.
Mhm, genau. Ja, ich war auf jeden Fall beim Fanmarsch und zwar anderem mit Uwe, Fifi
Pantau.
Und Pantau. Es ist aber alles dieselbe Person. Und auch dem guten Freund René, den haben wir dort getroffen. Und ja, tatsächlich noch ein paar andere Leute. Und ja, da haben wir uns ganz schön die Beine in den Bauch gestanden um 10 Uhr. Wir waren nämlich pünktlich da, wie das natürlich meine Art ist. Und dann ging es aber fast eine Stunde lang erstmal nicht los.
Oh.
Ja, das hängt aber natürlich auch ein bisschen mit der Polizei zusammen. Denn für den Fanmarsch muss das natürlich geregelt sein, dass da nicht der Verkehr läuft, denn der Fanmarsch startete also an der Theodor-Heuss-Brücke und ging die Sizilienallee runter bis zum Stadion. Da werden sich wahrscheinlich die Leute, die das nicht auf dem Schirm hatten und diesen Anfahrtsweg nutzen wollten, so anderthalb bis zwei Stunden vor Beginn des Spiels, die werden sich gefreut haben, aber selber schuld. Und ja, es war eine ganz ordentliche Gruppe an Leuten, das würde ich jetzt schon sagen. Wir waren letztendlich ganz weit hinten, sodass wir das Feld vor uns hatten und wir konnten natürlich vorne, wo UD gestartet ist, wir konnten die Fahnen dann so sehen, wurde auch ein bisschen Rauch gezündet und so und es hat sich dann irgendwie so in die Länge gezogen. Mhm. Die Fahne war dann irgendwie immer weiter weg und das einzige Problem war, dass die Gesänge von vorne nicht immer bis nach hinten schwappten.
Ja.
Und wenn die Leute dann auf sich alleine gestellt sind, dann fällt ihnen halt immer nur ein Lied ein. Die Fortuna ist mein Verein. Also mein Gefühl sagt mir, dass das nicht von vorne kam, sondern dass die Leute im hinteren Drittel dann ihre eigenen Songs, also Plural ist echt falsch, ihren eigenen Song gesungen haben.
Ja, aber immerhin, nicht nur stumpf und stumm spazieren gegangen. Also
war schon okay. Das größte Problem der Leute war, weil man natürlich schon so lange unter der Theodor-Heuss-Brücke warten musste, war, naja, wenn einem die Natur so kommt, so heißt es im Wojcik. Der Nordpark und auch die Anwohner der Villen in der Nähe des Nordparks, die werden sich über urinierende Menschen gefreut haben. Ich fand es aber sehr schön, es gab mindestens in einer Villa gab es jemanden, der auch mit einer Fahne auf seinem Balkon stand.
Ach, nett.
Und zugewedelt hat. Das fand ich sehr schön. Ja, wir waren vom harten Kern etwas entfernt. So haben wir das stimmungsmäßig nicht so mitbekommen. Wenn man aber die Videoaufnahmen sich dann hinterher nochmal angeguckt hat, dann machte das ja durchaus was her. Es sprachen Leute von einer fünfstelligen Anzahl an Menschen, die mitgegangen sei. Das weiß ich jetzt nicht, aber es waren jetzt auch nicht wenige. Es war jetzt kein Fanmarsch von, weiß ich nicht, Elversberg.
Hatten wir auch einen. Wobei Elversberg fand ich, die waren mit überraschend vielen Menschen da, aber da kommen wir nachher nochmal drauf.
Da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, also ich habe mir einfach gedacht, ich habe da ehrlicherweise das noch nie gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so, sagen wir mal, der klassische Typ. Das wäre jetzt ja eigentlich Andis Baustelle gesehen, aber man hat ja gehört, wie dringende Termine das verhindert haben. Und es ist auf jeden Fall ganz lustig, also so ist es jetzt nicht. Es war jetzt ja auch irgendwie keine aggressive Veranstaltung oder die mit irgendwelchen problematischen Situationen verbunden war, sondern war einfach schön, war ja auch schönes Wetter und irgendwie hat man sich so ein bisschen eingestimmt auf die Partie. Ich glaube, alle hatten Bock, haben natürlich die Leute, die am Stadion waren, haben ja auch dann geguckt, wie alle angucken und am Biergarten und so. Also eigentlich ganz nice, aber wie mit so vielen Maßnahmen, das kannst du jetzt ja auch nicht jede Woche bringen, ne?
Ja, und der Einlass war dann okay. Natürlich dann eine Menge Menschen gleichzeitig gekommen sind. Gab das große, große Knubbelei oder ging es einigermaßen?
Ja, also die Leute sind ja nicht sehr clever. Generell ist ja dieser Eingang neben dem VIP-Eingang unten auf dem Südplateau, ist ja wirklich nicht der schnellste, weil da einfach nur zwei Scanner-Drehkreuze sind. Darum ist natürlich das Schlaueste, da einfach drumherum zu gehen und zum großen Mitteleingang zu gehen,
ja,
wo halt statt zweien 25 sind. Und das habe ich auch gemacht und das ging dann problemlos.
Ja,
aber
gut,
ganz viele Leute haben sich dort einfach angestellt und dann standen da halt wie 30 Leute in Reihe und bei den anderen waren halt zwei vor dir. Aber gut.
Ja, manche mögen ja auch gerne so ein bisschen in Reihe stehen und sowas.
Ja, das haben wir, glaube ich, als Deutschland hoffentlich hinter uns gelassen. Aber
sie standen Seite an Seite, könnte man fast sagen.
Ganz dunkle Kapitel, an die wir uns da erinnern. Aber ja, ja, nee, das ging dann eigentlich alles. Und meine Dauerkarte hat ja auch funktioniert. Also so gesehen alles gut.
Ja, stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich musste nochmal zur Tageskasse und da hat eine Mitarbeiterin von Fortuna dann so Huibu Wugi 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 gemacht und dann ging das auch wieder. Keine Ahnung, irgendwie wollte mein QR-Code nicht funktionieren gestern beim ersten Versuch.
Das ist wie bei so alten NES-Modulen, man pustet dann
ja
so rein.
Genau.
Dann geht's.
Ja,
oder wie man das, was ja auch totaler Quatsch ist, wie Leute das an so Automaten mit so Münzen machen.
Also Münze reiben, ja, ja.
Am Automaten reiben, was auch totaler Blödsinn ist. Aber du siehst an praktisch jedem Automaten immer die Stelle, wo Leute Münzen gerieben haben.
Das sollte man mit Scheinen vielleicht auch mal machen. Ich finde, Scheine funktionieren noch schlechter als Münzen.
Mit Bankkarte.
Mit der EC-Karte.
Mit der EC-Karte. Vor allem den Chip ganz doll immer bitte auf dem Eisen reiben. Das ist eine ganz clevere Idee.
Ja, ich fand das auch eine sehr gute Idee von dem Menschen am Einlass, weil ich habe meine physische Dauerkarte benutzt und sagte, ja, haben Sie das auch in der App? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ist ja derselbe QR-Code. Ich würde mich jetzt wundern, wenn der funktioniert. Und überraschenderweise funktionierte er ebenfalls nicht. Also
ich habe die Formulierung, dass Fortuna da schon ein bisschen ausgesiebt hat. Er hat genau geschaut, wer zu den Fanmärschen geht und dann entsprechende Maßnahmen ergriffen. Das ergibt ja auch Sinn. Oder du hast deine Karte, also beides ist schlecht, hast du sie eigentlich veräußert. Ne? Hast du gedacht, so, jetzt nochmal schön Reibach
am
hier.
Am Zweitmarkt, ja.
Ja, ja, bei diesem Spiel Elversberg, da wollte auch jeder hin. Hast du gedacht, ne? Und am letzten Spieltag, gab es das nicht früher, dass die Leute dann auch so, ich meine, war das nicht bei der DG? Nein, die DG hat ja immer diese Abreißkarten, aber dass man am letzten Spieltag auch einfach so die Dauerkarten von Leuten bekommen hat fürs letzte Spiel.
Ja, die DG hatte Abreißkarten oder so Abknipskarten gab es tatsächlich auch, weil die Abreißkarten haben immer mehr gekostet, weil man die halt verkaufen konnte.
Ja, bei Fortuna in der Prä-Digitalzeit des Ticketings, da gab es auch Locher-Abknipskanten für jedes Heimspiel.
Und davor gab es einfach nur so eine Karte, wo dein Name drauf stand und dann bist du damit reingegangen.
Ja, und davor, wenn du rein wolltest mit einer Dauerkarte, hast du einfach einen Schlag in die Magengegend gekriegt. So war das. So
und
war
davor
das damals.
Hast du dich einfach durch die Gitterstäbe vom Schwimmbad gedrängelt, ja.
Ach ja, Mensch. Gebrabbel erzählt vom Krieg. Es ist herrlich. Erzählen wir mal vom Krieg auf dem Platz, würde ich sagen. Ach nein, ich wollte noch erwähnen, es gab eine Ausstellung wie immer. Ich hatte sie schon bei Instagram ein bisschen übersehen. Seite an Seite hieß das Motto diesmal in der Vitrine am Infostand. Und es ging ja so ein bisschen um die Fan-Mannschaftsmomente, tatsächlich auch der letzten Wochen. Also es waren auch nochmal Aufnahmen vom letzten Spiel da, wo dieses Spalier stehen bei der Mannschaftsbegrüßung war. Und das Ed Sheeran-Trikot mit der Nummer 17 hing da und solche Sachen. Also so Fan-Dinge.
Ja.
Tja. So, und dann, ich habe natürlich noch ganz viel mehr gemacht, aber das darf ich nicht alles verraten. Aber worüber ich reden darf, das ist natürlich
die Wurst der Woche.
Und beim letzten Heimspiel der Saison, zumindest der regulären Saison, da dachte ich mir heute keine Experimente. Heute geht es zum Schwenkgrill, heute gibt es eine normale Bratwurst. Alles muss so sein wie immer. Stopp, halt, es bleibt alles so, wie es ist. Das war der Tenor, das war die Idee. Und da haben wir uns ja auch getroffen, denn die Wahrscheinlichkeit, unseren Wurststand zu treffen, ist immer noch am höchsten.
Ja, auch für uns beide jeweils
gegenseitig.
Nein,
eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit eher in der Infobox wahrscheinlich am höchsten.
Das stimmt,
Auf jeden Fall gab es die normale Bratwurst. War auch viel Andrang, war natürlich auch Wurstwetter. Es war sonnig, also Wurstwetter. Das heißt, alle drei Schlangen geöffnet. Und ich, ja, war nur so mäßig zufrieden tatsächlich. Also das Brötchen war okay, das können wir schnell abhaken. Aber nichts Besonderes. Aber die Wurst war nicht so heiß, wie man sich das wünscht. Ne? Manchmal liegen die dann halt schon und dann ne, ist die so lauwarm. Das fand ich nicht so toll. Und dann fand ich sie auch tatsächlich geschmacklich irgendwie nicht so intensiv. Das kommt aber, glaube ich, auch Hand in Hand, wenn sie heißer ist und frisch vom Grill, dass da noch andere Aromen mit drin sind, als wenn sie halt vielleicht schon eine Viertelstunde lag und nur noch so warm gehalten wurde. Nichtsdestotrotz ist es natürlich alles so solide bis gut, weshalb ich dann 3 von 5 Kartoffeln für diese Wurst gegeben habe. Ich wollte es natürlich auch nicht zu positiv machen, denn wir wissen, das umgekehrte Wurst-Orakel sagt, wenn die Wurst so mittel ist, dann wird das Spiel super. Das ist doch total logisch, diese Korrelation, oder?
Total. Das ist wie mit dem Trikot. Ne? Ich habe auch dasselbe Trikot angehabt wie beim Dresden-Heimspiel. Das war der erfolgsbringende Faktor. Ne? Alles andere ist Quatsch.
Genau. Und wie erfolgreich das war, darüber wollen wir jetzt reden.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Und natürlich kommen wir auch in diesem Spiel nicht um eine Ausfallliste herum. Ich wüsste nicht, dass wir im Podcast jemals eine Besprechung ohne eine Ausfallliste begonnen hätten. Naja, okay, also in den frühen Folgen hatten wir keine Strukturen, da haben wir einfach irgendwas gelabert. Ganz anders als heute, wo wir natürlich sehr zielgerichtet, sehr pointiert.
Jedes Wort einzeln kuratiert.
Und auf gar keinen Fall in irgendein Gefasel ausarbeiten.
Nein.
Gebrabbel, das steht da nur zur Zierde. Das heißt ja eigentlich fokussiert, rot-weiß. Das ist der Podcast. Ich war bei der Ausfallliste. Es tut mir leid, ist auch für mich die 6. Stunde schon. Kenneth Schmidt und Florent Muslia haben erstaunlicherweise ihre Kreuzbandrisse noch nicht überwunden. Roddy de Weis, und das ist natürlich etwas tragischer, hat immer noch Bandscheibenprobleme und ja, hat damit realistischerweise seine Chance auf ein letztes Spiel vor den Düsseldorfer Fans damit leider auch jetzt vertan. Also kann er nicht so richtig was für, aber ist halt schade, dass es keine Verabschiedung auf dem Feld mehr geben kann. Es gab ja auch keine im Stadion, was ich aber glaube ich aufgrund der aktuellen sportlichen Situation für die richtige Entscheidung halte. Ich weiß, war natürlich bei langjährigen Spielern letztes Jahr auch ein Thema. Stichwort Hoffmann und Sobotka. Eigentlich interessant, dass das bei De Weis gar kein Thema bei den Leuten war jetzt aktuell, ne? Es wurde ja ein großer Aufschrei.
Es ist doch nicht offiziell verkündet, dass De Weis keinen Folgevertrag mehr bekommen wird und dass er weg ist, oder?
Also, meinst du ernsthaft?
Nein, natürlich nicht. Nein, nicht falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass ein Vertrag verlängert werden wird.
Ja.
Aber bei Hoffmann und Sobotka war ja sehr klar kommuniziert worden, dass es da nicht weitergeht. Und bei De Weis gibt es diese Kommunikation ja noch nicht.
Naja, aber
realistisch betrachtet ist das natürlich.
Also, das ist ein Spieler, den wir jetzt, ich glaube, in den letzten 4 Transferperioden grundsätzlich bereit waren abzugeben. Also, da brauchst du keine offizielle Verkündung mehr, der Vertrag. Da brauchst du keine Pressemeldung, der Vertrag mit Roddy de Weis wird nicht verlängert.
Ja, ich glaube, die Sorgen um die Fortuna sind zu groß. Und letztes Jahr war es ja eher die Möglichkeit des Aufstiegs für die Fokussierung. Vielleicht haben die Leute einfach andere Probleme als um
Roddy de Weis. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass da mit zweierlei Maß
Bigotterie
gemessen wird. Ja, genau. Naja, ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Aber es ist in dem Fall auf jeden Fall etwas schade, denn es wird ja auch sonst vermutlich kaum noch eine Gelegenheit vor Leuten geben, außer man holt das dann irgendwann nach. Ja, weiterhin verletzt ist auch Satoshi Tanaka. Da besteht halt zumindest die leise Hoffnung, dass er vielleicht diese Woche zurückkehren könnte ins Training. Ja, und Anwar Elassouzi laboriert womöglich immer noch an seiner Schulterverletzung. Ich wollte Tobi Dinkelbaum sogar noch, ich wollte ihn noch tadeln, warum denn niemand bei der PK nachgefragt hat. Denn letzte Woche hieß es bei Elassouzi noch, ja, ist eine 50-50 Sache, ob er auf Schalke dabei ist. Diese Woche hieß es, nee, Elassouzi ist verletzt und wird nicht spielen. Was ist denn da dazwischen passiert? Also das würde mich schon interessieren, ja, was ist denn da jetzt Phase, wie man so schön sagt, und besteht eigentlich Hoffnung, dass er dann nächste Woche in Fürth vielleicht zur Verfügung steht? Diese Fragen warten noch auf Antworten. Nicht im Kader war Karim Afode, ist ja grundsätzlich zuletzt bei der zweiten immer gewesen. Tim Rossmann fehlte und Can Zeller. Und Hamza Anhari und Kilian Saug haben bei der zweiten auf dem Feld gestanden, die gegen den Wuppertaler SV 2:2 spielte. Der WSV theoretisch abgestiegen, aber wenn Fortunas erste Mannschaft aus der zweiten Liga absteigt, dann steigt ja auch die U23 gezwungenermaßen ab, denn es dürfen nicht erste und zweite Mannschaft laut deutschen Profistatuten oder Fußballstatuten in zwei aneinanderliegenden Ligen spielen. Was dann zur Folge hätte, dass der Startplatz vom Fortuna Düsseldorf 2 an den Wuppertaler SV ginge. Weshalb in Wuppertal wahrscheinlich alle die Daumen drücken, dass Fortuna Düsseldorf noch absteigt aus der zweiten Liga.
Noch mehr als eh schon.
Also ich wollte gerade sagen, da ändert sich natürlich für die Leute überhaupt nichts im Wuppertal. Aber den Gefallen tun wir euch nicht. Wartet's ab. Tja, wer ist übrig geblieben? Eine doch durchaus wettbewerbsfähige Aufstellung. Florian Kastenmeier im Tor. Rechts Matthias Zimmermann mit seiner 250. Partie im Trikot von Fortuna Düsseldorf. Und vermutlich auch seiner letzten, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Denn er ist ja gelb gesperrt, dazu kommen wir gleich, in Fürth. Die Wahrscheinlichkeit auch hier, dass der Vertrag verlängert wird, eher gering. Ist aber dann irgendwie schön, mit der 250. aufzuhören. Das
ja, ist eine gute Zahl.
Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, der Rest der Viererkette, Tim Oberdorf, Igudi und Christopher Lenz. Im Mittelfeld dann Ioa Sotiris, Breithaupt und Lubicic. Und vorne dann etwas weiter offensiv im Mittelfeld Appelkamp und in der Spitze Itten. Ist dir bei dieser Aufstellung etwas aufgefallen, Andi?
Also sie ist sachlich richtig.
Ja, das ist schön. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich keinen Fehler gemacht habe.
Ist mir dabei was aufgefallen? Du hast
Appelkamp
als hängende Spitze da reingepackt, oder was meinst du?
Nein, es ist natürlich sehr kryptisch, es kann ja alles sein. Keine Ahnung, hast Lenz falsch ausgesprochen oder so. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass wir seit langer Zeit mal wieder mit derselben Mannschaft wie auf Schalke, also wie im letzten Spiel angetreten sind, dass die Mannschaft unverändert letztendlich war im 4-4-1-1. Erneut keine Raute. Es wird ja jede PK spekuliert. Wann spielen wir jetzt Alexander Endes ominöse Raute? Heute nicht. Gestern nicht. Nächste Woche vielleicht. Wer weiß es nicht. Ja. Genau. Ja, dafür gab es gnadenlose Manndeckung. Aber da kommen wir gleich im Spielfilm noch etwas genauer zu. Vorher stelle ich aber noch die SV Elversberg 07 vor. Steht das für 2007 oder steht das für 1907? Ach, hab ich gemeint.
Naja. 7 Fans.
Oder so, ne? Wir sind beide gemein. Ja, im 4-2-3-1 traten sie an mit Christoph im Tor, Jamra, Rohr, Lejoncourt und Lasse Günther in der Viererkette. Davor Condé und Poreba. In der Mittelfeld-Dreierreihe offensiv dann Petkov, Ferrei und Zimmerschied und vorne in der Spitze Mokwa. Ja, und dann ging die Partie los. Ich fand auch schon da, die Stimmung war durchaus vergleichbar mit dem Dresden-Spiel. Also das Thema Schulterschluss vor 2 Wochen bei dem Heimspiel, das war keine Phantomeinbildung. Ich muss sagen, ohne da vorwegzugreifen, aber auch in dieser Partie fand ich die Stimmung durchaus gut. Das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Ergebnis ab. Aber natürlich ist so eine Mannschaft wie Fortuna, die sich so reinbeißt und kämpft in so eine Partie, das lässt den Funken auch deutlich stärker überspringen als ja wirklich die Wochen und Monate in Heimspielen, wo man manchmal echt das Gefühl hatte, hör mal, was investieren die hier gerade in diese Partie? Mhm. Also es ging gleich zur Sache. Elversberg hat zwar so die ersten paar Minuten mehr Spielkontrolle, strahlt aber keine größere Gefahr aus. Und ich hatte es gerade schon so angedeutet. Warum ist das so? Weil Fortuna doch mit einer noch klareren Manndeckung in die Partie gegangen ist, als es gegen Dynamo Dresden der Fall war. Also gegen Schalke war das jetzt nicht so offensichtlich intensiv. Da hatten wir auch eine andere Form von Spielaufbau, interessanterweise. Aber jetzt in der Partie war es ganz klar, jeder Fortuna-Spieler hat sich genau einen Gegenspieler gesucht und wenn man in der Viererkette als Tim Oberdorf da keinen mehr gefunden hatte, weil keiner übrig mehr war im Sturm, dann ist man einfach zu Ferrei ins Mittelfeld gegangen. Das sah teilweise schon sehr kurios aus, dass unsere Viererkette da eigentlich eine Dreierreihe war mit Zimmermann und Linz außen und nur Iguli vorne bei Mock war, weil halt wirklich Oberdorf dem Ferrei auf den Füßen stand, mitten im Mittelkreis. Das konnte man phasenweise sehr gut beobachten. Und das war auch der Grund, warum es manche Spielsituationen gab, in denen Torwart Christoph bei Elversberg den Ball ja scheinbar die ganze Zeit gehalten hat, ohne ihn in irgendeiner Form zu einem Spieler zu spielen. Er wurde nämlich nicht angelaufen. Denn wenn man Mann gegen Mann spielt, dann ergibt das ja die Mathematik. Wenn einer anläuft, wird einer frei. Und wenn keiner anläuft, dann ist halt keiner frei. Und einen langen Ball Richtung Mock war, der gefühlt zumindest 30 Zentimeter kleiner als Iguli ist, kannst du halt versuchen, aber wird halt nicht klappen. Und das war schon interessant zu beobachten. Die Leute wurden ja total nervös und wütend, dass der Elversberger Torwart den Ball nicht passt. Da war ich manchmal etwas irritiert. So, ja, aber
lass ihn doch.
Ja, vor allem, also natürlich stehen da Appelkamp und Itten in der Situation, aber es ist ja nun vollkommen klar, dass die nicht aus Gründen der Faulheit den Torwart nicht anlaufen, wenn die da ein paar Meter weg stehen, sondern dass es offenkundig so instruiert ist.
Ja,
ich fand es auf jeden Fall interessant zu beobachten und das hatte zur Folge, dass Elversberg, außer wenn sie mal durch Tempo, natürlich können sie gut kombinieren und damit auch eine Manndeckung manchmal ausspielen, es kaum mal so richtig gefährlich Richtung Strafraum geschafft haben. Fortuna hingegen hat auch natürlich hier wieder das Mittel des Langballs mehr im Repertoire noch als auf Schalke gehabt. Also ich fand, unser Spielaufbau war nicht so sehr durch Kurzpässe geprägt, wie das jetzt auf Schalke teilweise zu sehen war. Aber das hat ja auch halbwegs geklappt. Itten war ganz gut in der Partie, konnte die Bälle ablegen. Und ja, es gibt in der 16. Minute so eine erste Chance, da bekommt Emma eine zu kurz abgewehrte Flanke von den Elversbergern auf den linken Fuß und er zieht dann mal ab, aber der Ball geht dann doch ja relativ klar am Tor vorbei. Also ich habe es mal mit Wohlwollen, weil ich ja Fortuna-Fan bin, als Chance gewertet. Zur Chancenwertung kommen wir gleich nochmal, was ganz Interessantes, aber ja, gleich zur Pause vielleicht. Ansonsten aber durch diese Manndeckung und das gewisse Pressen, was da dann auch stattfindet, ich finde, es war relativ hektisch in dieser Phase und vor allem in diesen ersten 20 Minuten. Fortuna gefühlt sogar etwas kontrollierter. Elversberg hat die Bälle schon ganz gut abgeschenkt. Das zeigt übrigens auch die anfängliche Zweikampfstatistik. Also in den ersten 20 Minuten Fortuna einfach mal 62% der Zweikämpfe gewonnen. Normalerweise gebe ich nicht so viel auf die Statistiken, aber wenn der Wert halt so klar in so eine Richtung sich bewegt, dann sagt das natürlich dann schon ein bisschen was aus. Und dann gab es, zu kleinen Szenen oder mal Flanken, die abgefangen wurde, in der 25. Minute tatsächlich eine, auch nur so halbe Torchance, die aber trotzdem zum Tor wird. Da ist es tatsächlich Lenz, der auf der linken Seite Ljubicic einsetzt. Der tunnelt Rohr und geht dadurch nach innen. Ja, und dann ist halt die Frage, ist es ein Schuss, ist es eine Flanke? Ich glaube schon, dass er mit rechts dann Itten irgendwie einsetzen möchte.
Ja, glaube ich nämlich auch.
Aber Le Joncourt steht da natürlich grundsätzlich und Christoph riecht den Braten auch und hätte den Flachpass vermutlich abgefangen. Aber Le Joncourt kommt halt nicht richtig an den Ball, fälscht ihn Richtung Tor ab und da Christoph schon Richtung Boden gesprungen ist, um die Hereingabe abzufangen, kullert dieser Ball über die Linie ins Tor. Erste Torbeteiligung für Ljubicic und ja, bereits das dritte Eigentor von Le Joncourt in dieser Saison wohlgemerkt. Das hat man auch selten. Das ist tatsächlich ein Rekord, den er eingestellt hat, von Gerhard Busch aus der Saison 1980-81 in der zweiten Liga. Bei welchem Verein natürlich? Natürlich bei Rot-Weiß Lüdenscheid.
Ja, wer weiß das denn nicht?
Wer weiß das nicht? Ich wusste es im Stadion gleich, habe es allen erzählt.
Ja.
Nein, natürlich auch nicht. Aber danke an den Kicker.
Dieser Le Joncourt, der scheint zu wissen, wo das Tor steht. Ist nicht schlecht. Also der hat mehr Tore als so mancher bei Fortuna.
Ja, mehr Eigentore als Tore, glaube ich, diese Saison vor allem. Aber naja, also ob man das haben möchte, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, es steht 1-0. Es ist auch insofern ganz verdient, dass, also wenn eine Mannschaft etwas vernünftigere Angriffe Richtung gegnerisches Tor hatte, dann war es tatsächlich Fortuna. Das hat man diese Saison jetzt auch nicht so häufig gesagt. Aber es war tatsächlich der Fall. In der 30. Minute gibt es eine Ecke von Lenz, die geht erst wieder zurück zu ihm und dann flankt er nochmal. Aber Itten köpft doch etwas zu klar drüber. Das habe ich dann nicht als Chance gewertet. Kann jetzt ja auch nicht wirklich jedes Ding hier einfach mal aufzählen. Und in derselben Minute gibt es ein Foul von Zimmermann. Der lässt so den Fuß gegen Zimmerschied stehen. Und ja, Wolfgang Haselberger, der Schiedsrichter, zeigt ihm gelb und ich hatte es ja eben schon erwähnt, letztes Spiel womöglich für Matthias Zimmermann, denn es ist seine fünfte und damit fehlt er bei der Spielvereinigung Fürth nächste Woche. Ärgerlich, aber es war natürlich auch irgendwie klar, dass bei diesen diversen Gelbsperren, die gerade vorherrschen, es irgendwann mal auch einen Spieler erwischen würde und das war halt in dem Fall Zimmermann. Nur eine Minute später gibt es mal eine Situation für Elversberg, das ist ein Freistoß, geschlagen von Jamra von rechts per Flanke. Mokwa setzt sich durch und köpft Richtung Tor, doch Kastenmeier kann den Ball abwehren und Poreba versucht dann den Nachschuss noch Richtung Tor zu bringen, wird dabei, weil er in der Luft steht, auch minimal von Lenz berührt und hebt dann sehr spektakulär ab, als würde er nie wieder Fußball spielen können. Das ist aber alles Makulatur, denn Mokwa war bei der Flanke im Abseits und darum ist der Rest uninteressant. Poreba wurde ganz schön lange behandelt. Naja, so ist es halt. Und man muss dann sagen, es ist ja jetzt schon rund eine halbe Stunde herum, Fortuna kauft Elversberg wirklich in den Zweikämpfen vor allem den Schneid ab. Auch etwas, was ich jetzt, hättest du mich das mal vor ein paar Monaten gefragt, glaubst du, Fortuna ist eine Mannschaft, die den Gegner über Kampf den Schneid abkaufen kann? Man hätte es dieser Mannschaft lange Zeit nicht zugetraut, aber das war ja auch schon gegen Dresden zu sehen. Und das war heute nicht anders, oder gestern. Ich würde sogar sagen, noch mal einen Tick mehr. Immer ein Stock dazwischen, wie ein alter Coach mal gesagt hat.
Ja, und auch die nächste Situation kommt ja durch eine wirklich gute und aggressive Balleroberung von Ljubicic, ne?
Ja, genau. Und er kriegt den Ball an der Mittellinie und sieht, dass Christoph relativ weit, weil Elversberg im Vorwärtsgang den Ball verloren hat, vor seinem Tor steht und möchte ihn überlupfen.
Haarscharf.
Ja, der Ball geht ins Seitenaus. Mehr muss man zu diesem Versuch dann auch nicht sagen. Der kommt nicht auf den Chancenzettel. Genau wie der nächste in der 37. Minute. Da ist ein wirklich schöner Diagonalball von Appelkamp, der aus einer gewissen Drucksituation den doch sehr ansatzlos schlägt. Der Ball erreicht Itten auf halb rechts und der schießt dann doch an der langen Ecke vorbei. Das war aber jetzt schon sehr spitzer Winkel. Also wenn er aufs Tor gekommen wäre, dann hätte Christoph den ohne Probleme bekommen. Darum habe ich das mal nicht als Chance gewertet. Aber in der 44. Minute ist das anders. Denn da fällt das 2:0 für Fortuna. Und ja, Tim Breithaupt setzt Appelkamp auf links ein. Appelkamp flankt ja auch echt ganz gut mit links. Ist nicht das erste Tor, was er auf diese Weise macht. In die Mitte, wo Ljubicic und Itten komplett frei sind und auch gleichzeitig hochspringen. Itten gewinnt dieses betriebsinterne Kopfballduell gegen Ljubicic und schädelt den Ball unten rechts ins Tor mit einer Torwahrscheinlichkeit von 36% oder 0,36, wie wir XG Freaks sagen. Ja. Ja, und damit geht's auch in die Pause. Das war jetzt, das hat man jetzt, glaube ich, auch an den Szenen, die ich beschrieben habe, gemerkt. Es war sicherlich kein Offensivfeuerwerk, aber es war eine enorm einsatzfreudige Leistung von Fortuna. Enorm intensiv geführte Partie. Defensiv ließ man praktisch nichts zu und bei den wenigen Gelegenheiten vorne war man stark. Ich gucke noch kurz auf die Chancen. Ich habe keine von Elversberg gefunden, ehrlicherweise, in der ersten Halbzeit. Mhm. Interessanterweise, dass es trotzdem gleich einen XG-Wert gab. Ja, und ich habe aber auch nur die zwei eigentlich für Fortuna so richtig gezählt. 7:7 Torschüsse, jeweils einer aufs Tor. Die Laufleistung ist ganz interessant. Elversberg ist grundsätzlich ein eher laufschwaches Team. Aber ja, zur Halbzeit ist Fortuna bereits über 3 Kilometer mehr gelaufen, ne? Also 59,21 zu 56,88. Gespielte Pässe exakt gleich, 202, beide Teams. Also, da hat extra einer noch einen Pass zurückgehalten, damit es auch passt, statistisch. Stopp, nicht weiter passen, die Statistik. Ja, Coach. Passquote 82% bei Fortuna gegenüber 77% bei Elversberg. Da sieht man, die haben wirklich keine gute erste Halbzeit gespielt. Mhm. Auch mehr Ballbesitz bei Fortuna, 51% zu 49%. Mehr Zweikämpfe, jetzt hat sich's ein bisschen begradigt, ne? Regression zur Mitte, bla bla bla, 56% zu 44. Und ja, dann haben wir die Expected Goals-Werte 0,56 für Fortuna und 0,3 für Elversberg bei Opta, also dem Anbieter, mit dem der Kicker zusammenarbeitet, und bei Amazon Web Services oder AWS waren es 0,68 zu 0,31. Das ist der Anbieter der DFL, also die Einblendungen, die man typischerweise auch bei den Sky-Übertragungen immer ganz kurz vor der Halbzeit oder nach der Halbzeit vielmehr sieht. Ja, Andi, wie hat dir denn diese erste Halbzeit spielerisch von Fortuna Düsseldorf gefallen?
Ich war sehr positiv überrascht. Also sowohl der kämpferische Aspekt, der natürlich extrem wichtig war, aber wenn man jetzt mal diese großartig ins ausgeschlagene Chance, Nicht-Chance von Ljubicic mal so ein bisschen rausnimmt, fand ich, haben wir uns da auch mit Ball echt ordentlich angestellt. Also die Tore, also das erste Tor ist natürlich ein bisschen zufällig in dem Abschluss, wie es dann passiert. Aber wir haben uns gut auf die Außen rauskombiniert und da dann auch wirklich ein paar gefährliche Flanken reingeschlagen. Also insgesamt fand ich es ein ansehnliches Spiel, auch wenn ich natürlich mit Abpfiff zur Halbzeit nach dem tiefen Durchatmen, den mir gedacht habe, boah, das wäre doch jetzt nochmal harte 45 Minuten und man fängt dann an runterzuzählen und sowas, ne? Also Ruhe war da nicht in mir, aber ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass auch gegen eine so spielstarke Mannschaft wie Elversberg, die ja auch Rückschläge in der Vergangenheit sehr schnell gekontert haben, dass wir
stärkste Offensive der Liga
auch. Genau, dass wir uns da wirklich so stark, dass wir da so stark entgegenhalten und die zeitweise auch dominieren konnten.
Da gibt es natürlich auch verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Kurzer Abstecher zu Elversberg. Die hatten natürlich die Situation vor der Partie, dass sie mit einem Sieg gegen uns praktisch sicher aufsteigen konnten, weil sie das klar bessere Torverhältnis gegenüber Hannover und Paderborn hatten und immer noch haben, sodass du also als Elversberg davon ausgehen konntest, dass das toremäßig nicht mehr schief gehen konnte. Und das macht ja manchmal mit dem Kopf was. Wir haben es am eigenen Leib bekanntesten, prominentesten im Relegationsrückspiel ja erfahren, dass das nicht so einfach ist, diesen letzten, allerletzten Schritt vor einem großen Erfolg mal zu machen. Also man kann eigentlich keine Mannschaft, selbst noch das lockerste Team aus Elversberg, an den letzten zwei, drei Spieltagen immer komplett davon freisprechen, dass man überhaupt keinen Druck verspürt. Auch Schalke letzte Woche war ein bisschen verkrampft gegen uns. Und das hat man also Elversberg schon angemerkt, ne? Dass sie so dieses Szenario hatten, ja, dieser eine Schritt, das wird doch schon noch. Und dann hast du aber natürlich eine kämpferisch den Abstiegskampf wirklich annehmende Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, die sich halt in jeden Ball reinschmeißt. Und das ist natürlich die Kombination aus diesem wirklich starken Einsatz und der sehr guten Taktik schon in der ersten Halbzeit, dass man mit der Manndeckung Elversberg da auch einfach kaum Räume lässt, um vernünftig nach vorne zu spielen. Man sieht dann schon immer, dass die was können, dass die sich auch mal rauskombinieren können. Aber am Ende waren es dann doch immer so viele Beine, so viele Stöcke, die dazwischen standen. Die hatten ja nie mal eine freie Schussposition aus der Zentrale oder sowas. Da hast du ja gleich immer zwei, drei Leute gehabt, die sich da auch reingeworfen haben, sodass Elversberg immer um den Strafraum herumspielen musste. Das wurde noch viel extremer in der zweiten Halbzeit. Aber da war halt dann meistens auch Endstation irgendwann, weil halt die Leute den Ball abgefangen haben und Fortuna hat dann natürlich schnell versucht zu kontern. Und da ist Itten ja auch sehr stark, diese Bälle dann vorne immer festzumachen und weiterzuleiten, dass die Leute nachrücken können. Das hat nicht brillant funktioniert und ganz ehrlich, das 1-0 war natürlich Glück, wie es dann fällt, aber das war halt das klassische Glück des Tüchtigen. Und also erstens muss man sich in unserer aktuellen Situation sowieso nicht rechtfertigen für irgendein Tor. Und zweitens ist uns so viel Pech auch diese Saison widerfahren. Also das ist fürs Karma-Konto, muss man ein bisschen ausgeglichen werden, ein bisschen eingezahlt darf da auch mal werden, dass wir auch mal solche Situationen haben, wenn du da Holstein Kiel vergleichst, dass wir gefühlt zweimal einen Elfmeter hätten kriegen müssen. Da ist es dann schon mal okay. Und das 2-0 war natürlich top und einfach miserabel verteidigt von Elversberg. Da dürfen sie sich nicht beschweren, wenn sie den Itten da frei und Ljubicic ja auch noch in der Mitte lassen. Ja, und das gehört natürlich dazu, diese Effizienz. Das wird natürlich auch noch ein Thema mit, wer wird das vielleicht in Fürth leisten können bei der Partie. Aber Das war stark von allen Beteiligten. Das muss man einfach so sagen, denn jetzt ist wirklich nicht die Zeit des Schönspielens. Das darf man gerade nicht erwarten. Jetzt ist die Zeit, wo du den Gegnern klar machst, für uns geht es um die Existenz und so spielen wir auch gerade. So werden wir euch hier auch gerade jagen.
Ja, was für mich die Frage sein wird, ich will es nur einmal hier schon mal sagen, damit wir vielleicht am Ende der zweiten Halbzeit mal das übernehmen. Wie geht Fortuna mit dem, es ist nur noch ein kleiner Schritt zu machen, im nächsten Spiel um? Ne? Also,
aber so klein ist der nicht. Du brauchst, um safe zu sein, brauchst du einen Sieg. Ja. Und es ist auch nicht mehr, ich habe noch eine andere Chance etc. Ich glaube, das ist schon ein anderes Szenario. Zumal, also ja, Fürth steht schon mit dem Rücken zur Wand, aber im direkten Duell braucht Fürth ja sogar noch einen hohen Sieg erstmal. Aber klar, du kannst jetzt die Diskussion aufmachen, 3-0, ne? Das Ergebnis kennen wir, ne? Alles nur nicht 3-0 verlieren. Aber es gibt ja noch so viele andere Faktoren, die da mit reinspielen, aber ja, dazu kommen wir dann noch ein bisschen später.
Genau.
Die erste Halbzeit auf jeden Fall zeigt eine absolut verdiente Führung von Fortuna und es war natürlich schon überraschend, dass Elversberg dann doch so wenig entgegenzusetzen hatte in dieser Partie bis dahin. Tja, was der Andi in der Halbzeit entgegenzusetzen hat, das muss er uns schon selber erzählen.
Andis Pyro-Ecke.
Etwas mehr als 42.000 Spectators gestern im Stadion. Ich würde tippen, so 3, vielleicht 3.500 aus Elversberg mitgekommen.
Also aus Elversberg sagte man, dass es 2.500 sind.
2.500, okay.
Mitkommen würden mit Laufkundschaft, würde ich es maximal auf knapp unter 3 schätzen.
Ja, okay.
Aber nicht drüber.
Also ich fand, der Stehplatz war ganz ordentlich gefüllt und der Oberrang so, ja, vielleicht so ein gutes Drittel. Auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. Also auch in Elversberg gibt es dann ein paar Erfolgsfans, die dann auch die weite Reise auf sich nehmen.
Ja, war sehr erfolgreich.
Ja. Und was man allerdings nicht mitbekommen hat, großartig, ist, dass sie akustisch zu hören waren, denn da haben die rund 39.000, die es mit den rot-weißen Farben halten, wie Daniel Tunis immer so schön gesagt hat, die haben da dann ordentlich Rabatz gemacht. Das fing schon an vor dem Spiel mit einem tollen Intro, einer tollen Choreo. F95. Ich wollte einfach beiden Arten von Menschen die Möglichkeit lassen, sich da wiederzufinden. Ich möchte das nicht unnötig klassifizieren. Da gibt's eine ganze Bandbreite, würde ich sagen. F95 stand in großen Lettern auf der kompletten Südtribüne geschrieben über Ober- und Unterrang. Sah richtig gut aus. Hat mir, obwohl es eigentlich ein sehr, sag mal, sehr einfaches Bild war mit drei Buchstaben vor einem roten Hintergrund, hat es aber mich richtig abgeholt. Fand ich fast sogar besser als die dreiteilige Wendekurio vom letzten Mal, weil es so etwas brachialer einfach war.
Es gab ein und gibt ein sehr schönes Bild von Fortuna selbst, wie die Mannschaft im Kreis steht, zentral und hinter ihr dieses F95 ist. Es ist ein großartiges Motiv. Kann man, glaube ich, sich einfach auf Social Media bei Fortuna anschauen.
Ja, also wirklich schön. Auf der Nordseite hing ein Banner. Da stand drauf: Mischa, schön, dass du wieder da bist. Da freuen wir uns auch mit, dass er wieder da ist, ohne Mischa jetzt zu kennen. Und ansonsten gab es immer mal wieder ein bisschen Pyro. Es gab immer mal wieder ein bisschen Rauch, der aufgestiegen ist. Auch irgendwo oben rechts in der Ecke wurde mal ein bisschen roter Rauch gezündet. Aber was neben dieser bildgewaltigen Geschichte zu Beginn war, war, dass tatsächlich wieder von Beginn an das ganze Stadion da war. Und ja, ich würde Alex Ende da recht geben, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr, als es gegen Dresden war. Es wurden Grätschen von Spielern oder gewonnene Einwürfe, sonst irgendwas. Es wurde alles abgefeiert. Jede gelungene Aktion hat ihren Zuspruch bekommen. Und das ist genau dieses Seite an Seite, dieses sich gegenseitig hochpushen, was dieses Spiel auch gebraucht hat, um diese Leistung zu bringen. Und Florian Kastenmeier hat wohl in der Halbzeit kurz vorm Rausgehen auch seinen Mitspielern nochmal so mitgegeben, so, jo, Jungs, bleibt ruhig, lasst euch hier nicht zu doll da anstecken, weil er auch im Interview hinterher sagte, ja, es ist einfach wahnsinnig, was da an Energie von den Rängen runterkommt, und das hat man gemerkt, dass auch die Mannschaft wirklich davon beflügelt war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen gestern.
Es ist schon auffällig, dass die letzten beiden Heimspiele wirklich eine krass bessere Stimmung hatten als viele, viele Spiele. Ja. Und nicht nur diese Saison, sondern der letzten Jahre, wo man, ne, immer das Gefühl hatte, ja, natürlich wird Rabatz von der Szene gemacht. Manchmal mit Glück schwappt es links nach rechts ein bisschen mit, nach oben auch ein bisschen, aber nie so wirklich weiter, nie in zweite Rund. Aber diese letzten zwei Spiele und vielleicht auch dieser Schulterschluss, weil natürlich auch alle gerade wissen, worum es geht und dass es ganz, ganz, ganz wichtige Spiele für Fortuna sind, die haben da ein bisschen was bewegt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir das schaffen, das rüber zu retten in die Zukunft, auch in die neue Saison?
Ja.
Denn so wünscht man sich ja die Stimmung bei den Heimspielen. Aber ich glaube, da kommt natürlich auch die Situation einerseits zusammen, aber auch die Spielweise. Es ist halt ein Trugschluss zu glauben, dass die Leute nur 1, 2, 3 Zauberfußball sehen wollen. Es kann auch die Ränge elektrisieren, wenn du nach einer Minute gleich richtig intensiv einen Zweikampf gewinnst. Und damit meine ich nicht einen Umflexen. Das kann auch mal schön sein. Aber da meine ich eher einfach mal ein geschicktes Zweikampfverhalten mit Dynamik an einem vorbeiziehen oder so etwas.
Ja.
Das zündet auch an.
Richtig.
Und wenn wir uns das also auch ein bisschen stilistisch vielleicht mehr bewahren, weil das war nicht immer Fortunas Fußball. Der war auch phasenweise sehr reaktiv und zurückhaltend etc. Dann könnte sich das auch vielleicht mal positiv auf die Stimmung in der Zukunft auswirken, idealerweise in der zweiten Liga.
Ja, also ich war wirklich gestern, ja, ich war zwischenzeitlich wirklich geflasht, und wenn man dann sich überlegt, ich habe nicht nur dir in den Armen gelegen, sondern auch dem wildfremden Menschen rechts neben mir beim 3-0, weil es einfach so diese absolute Erlösung in so einem Moment, dass...
Jetzt hast du es vorweggenommen, jetzt habe ich es verraten, die Leute wissen noch gar nicht, die hören doch unseren Podcast immer blind.
Ja, also wirklich ein Rausch auf den Rängen, ich war sehr, sehr glücklich gestern und ich hätte mir fast gewünscht, ich könnte es heute bewerten, aber nach meinen Kriterien werde ich das nicht tun. Und deswegen sage ich einfach nur, Mensch, das war gut.
So ist es. Und das müssen wir jetzt einfach in Fürth einfach nochmal schaffen nächste Woche mit einer kleineren Menge. Aber da ist ja praktisch kein Heimpublikum, darum sollte das möglicherweise auch gehen.
Ja, an alle, also ich weiß nicht, der freie Vorverkauf gegen Fürth startet, entweder heute startet er oder er startet morgen. Also heute startet er.
Also Dienstag um 10 Uhr, aber ich befürchte, das ist für viele Leute schon zu spät, wenn sie das hier hören.
Ja, na gut. Aber ich habe es zumindest mal gesagt.
Gut. Und damit gehen wir in die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Keine Wechsel zur Pause, sowohl taktisch als auch personell. Und wer jetzt gedacht hatte, dass die SV Elversberg ganz anders aus der Kabine kommen würde und man sich jetzt warm anziehen müsse, der sah sich getäuscht. Denn Fortuna machte exakt da weiter, wo sie aufgehört hatten in der ersten Halbzeit. Weiterhin kauft man den Schneid ab durch intensive Zweikampfführung, hat eine gewisse Ruhe, die es hier und da braucht. Und durch die Manndeckung kommt Elversberg weiter nicht nach vorne. Und so ist es vollkommen logisch, dass Cedric Itten gleich die nächste Torchance für Fortuna hat. In der 50. Minute zieht er von rechts nach innen in den Strafraum und schließt dann etwas unpräzise mit links ab. Der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Ja, aber nur eine Minute später, da macht er es besser. Und es ist in vielerlei Hinsicht ein kurioses Tor, denn die Vorlage kommt von Tim Breithaupt mit einem langen öffnenden Ball nach rechts, ein richtig, richtig guter Ball. Christoph im Tor von Elversberg denkt kurz drüber nach, ob er diesen Ball noch abfangen soll, rennt also aus seinem Tor raus, sieht dann, dass das verfrüht ist und will sich wieder nach hinten bewegen, aber da der Rasen, das ist nicht nur in dieser Szene so, in der Arena extremst seifig, einmal mehr, jetzt auch im dritten Spiel in Folge, war, rutscht er aus, gefühlt sogar, glaube ich, zweimal beim Wiederaufstehen, kann sich also nicht so richtig wieder hochraffen und steht definitiv falsch. Itten sieht das aus dem Augenwinkel und lupft über den ausgerutschten Christoph den Ball zum 3:0 ins Tor. Großer, großer Jubel und interessanterweise ein ähnlicher Spielverlauf wie schon gegen Dynamo Dresden. Also auch hier kurz nach der Pause das 3:0 von Fortuna. Also ein überragendes Zusammenspiel zwischen Rasen und Itten. In diesem Moment ist Fortuna durch das bessere Torverhältnis dann tatsächlich vor Braunschweig kurz auf Rang 14 gerückt. Eine Konstellation, die man sich wahrscheinlich in seinen wildesten Träumen vor dieser Partie so nicht erträumt haben mag. In der 56. Minute signalisieren dann gleich beide Außenverteidiger, also sowohl Lenz als auch Zimmermann, dass sie leicht angeschlagen besser ausgewechselt werden sollten oder müssten. 56. Minute und Lenz, Moment mal, das ist natürlich bitter, dass da die 4 Minuten für die Witte fehlen, dass Lenz nicht über 60 Minuten gespielt hat. In
dieser Partie. Aber Klaus Allofs ist ja ein Ehrenmann, der wird die Kiste Wein auch so bezahlen, glaube ich.
Ja, aber das ist natürlich, das ist bitter, ne? Das muss man sagen. Und für ihn kommt Sima Suso, der von seinem Muskelfaserriss genesen ist. Und rechts für Matthias Zimmermann kam Waldir Lündahl. Ist gar nicht so verkehrt, dass Lündahl nicht nur eine halbe Stunde jetzt gespielt hat, sondern auch die letzten zumindest auch auf Schalke ja schon eingewechselt wurde. Da bin ich tatsächlich relativ unbesorgt, Lündahl da am Sonntag in der Startelf jetzt ja, zu total. Sehen. Das ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ja, aber auch das ändert nicht so richtig was. Fortuna ist weiterhin eher das spielerisch leicht dominantere Team. Eversberg hat einfach nach wie vor kaum Raum zum Atmen und von der Offensive ist kaum was zu sehen. Also in der 58. Minute, ja, also Chance wäre einfach übertrieben. Da gibt es halt mal eine Flanke Richtung Fortuna-Tor, aber Rohrköpf die ganz klar drüber. Ja, etwas bitterer ist allerdings dann die Szene in der 64. Minute. Itten kommt da in einem Duell mit Petkov etwas zu spät, versucht sozusagen beim Hinterlaufen noch den Ball ihm vorne so wegzuspitzeln, trifft ihn dann aber leider hinten am Sprunggelenk und ja, er bekommt dafür gelb, seine 5. gelbe Karte. Damit fehlt er in Fürth. Das ist natürlich eine gravierende Schwächung für uns. Keine Frage. Aber wenn man sich die Szene anguckt, ist jetzt gelb keine absurde Entscheidung. Klar kannst du immer sagen, ja, wenn es ein geiler Schiri ist, dann rafft er das und hält es nochmal zurück. Aber man kann da schon eine gelbe Karte für geben. Und ja. Itten ärgert sich da auch natürlich entsprechend. Kann man sehr gut sehen. Es ist ganz interessant, dass ich mit Tobi vorher eine kurze Diskussion hatte, ob man Itten nach dem 3:0 nicht rausnehmen sollte. Und lustigerweise habe ich zu ihm mal so gesagt, ja, ich würde ihn noch ein bisschen drauf lassen und so circa zur 75. runternehmen. Mhm. Und jetzt rat mal, was Alexander Ende nach dem Spiel zu dem Thema gesagt hat. Ja. Er meinte, ja, also es ist halt eine wichtige Partie, das Torverhältnis zählt halt auch gerade sehr, weshalb er ihn definitiv noch ein bisschen drauf lassen wollte, aber er hatte überlegt, ihn so zur 75. runterzunehmen.
Ja, aber er weiß ja, dass er ein sehr schlauer Spieler ist und sich ganz bestimmt kein Gelb holen wird.
Naja, das hat, also das ist kein Vorwurf an irgendwen. Nein, total. Das passiert so, das ist keine dumme gelbe Karte und es ist aber auch kein Fehler, kein taktischer vom Trainer, dass man da nicht sofort auswechselt. Da kann auch schnell ein Anschlusstreffer fallen in der 62. dann. Ja. Und dann hast du Itten draußen und musst, was weiß ich, eine halbe Stunde ohne deinen Zielstürmer spielen, vor dem ja auch der Gegner Respekt hat. Also nee, das war halt früher oder später, klar hat man gehofft, dass man irgendwie da durchkommt, aber das war früher oder später klar, dass diese 5. gelbe Karte einmal fallen würde. Das Positive ist, sollten wir doch nur in die Relegation kommen, dann wäre halt diese Gefahr bei Itten gebannt und ich glaube, Itten in der Relegation in beiden Spielen ist ein X-Faktor, ist das, was uns vielleicht da dann auch wirklich vor den Drittligisten schieben könnte, wenn es soweit käme. Darum, auch da kann man das Positive sehen, dass man zumindest diese Gefahr nicht mehr in der Relegation hätte. In der 66. Minute kommt es dann zum Dreifachwechsel bei Elversberg. Pinkert kommt in der Innenverteidigung für Rohr, Adam kommt für Poreba und Conte kommt für Petkov. Petkov, der ja wirklich so, sagen wir mal, der Spieler der letzten Wochen der Liga ist, da wirklich enorm viele Torbeteiligungen, hat da doch lange Zeit in Lenz dann seinen Meister gefunden. Und ja, das ist schon bemerkenswert, dass der dann ausgerechnet so früh schon ausgewechselt wurde. Aber auch in der 69. Minute wechselt dann Ende. Haier kommt für Breithaupt, der auch signalisiert hatte, dass es irgendwie bei ihm nicht weitergeht. Und Luka Raimund kommt auf der linken Seite für Ljubicic, also alles positionsgetreu. Mit diesen Wechseln kann man sagen, verschiebt sich das Spiel jetzt so nach rund 70 Minuten und sicherlich auch, weil die Kräfte ein bisschen bei Fortuna nachlassen, stärker in Fortunas Hälfte. Das konnte man in den letzten 20 Minuten dann schon merken, dass es anders als auch in den ersten Minuten nicht mehr so viel Entlastung gab. Aber Fortuna verteidigt weiterhin mit Mann und Maus und vor allem auch sehr diszipliniert. Lustigerweise prüft aber vor allem Lündal in der 74. Minute einmal Carsten Meyer. Da blockt er eine Hereingabe von Zimmerschied, eine flache, und der Ball geht dann aufs Tor, auf die kurze Ecke, aber Carsten Meyer hält da sozusagen, passt da auf. Es ist ganz interessant, ich komme da gleich vielleicht nochmal zu, aber der Kicker hat insgesamt 6 Chancen für beide Teams notiert und ich habe mich wirklich, wirklich gefragt, wo die geblieben sind. Ich habe hier einfach keine richtigen Chancen für Elversberg auf dem Zettel. Also wo man sagt, naja, das ist jetzt schon eine Torchance und das schraubt den XG-Wert hoch. Also auch das hier, ne, das ist jetzt so dieser Lündal, eine Flanke, die Richtung Tor kommt. Ist
aber, lächelt nur müde vor sich hin.
Und vor allem nichts herausgespielt. Das ist ein bisschen komisch, diese Zählung. In der 75. Minute gibt es dann eine kurze Behandlungspause bei Kastenmeier. Der hat schon wie gegen Dresden wieder ein bisschen Probleme gehabt. Diesmal ist es aber wohl nicht die Zyste am Knie. Es scheint wohl eher der Oberschenkel zu sein. Ich hoffe, das wirkt sich jetzt nicht auf die Trainingswoche aus. Und ja, in der 78. Minute gibt es einen schönen Moment, der unten an der Seitenlinie war. Sotiris ist da in einem Laufduell, hat erst versucht, den Spieler zu faulen, hat ihn nicht erwischt, läuft ihm dann hinterher, holt rechtzeitig auf und grätscht dann den Ball vom Fuß und ja, feiert sich selbst und das Stadion zieht voll mit. Das meinte ich eben mit, man kann natürlich auch ein Stadion mit anderen Aktionen als mit gutem Passspiel anzünden. In der 81. Minute gibt es dann noch eine Szene, Conte ist da mit dem Rücken zum Tor und will sich drehen, um zu schießen, fällt wie von der Tarantel gestochen zum Boden. Und man ist natürlich dann auf den Rängen auch schon besorgt, oh Gott, war das was? Aber Hasselberger zeigt sogar schon auf dem Feld an, nee, der ist in den Rasen getreten und genau so ist es. Der hat quasi sein Schussbein in den Rasen gehauen. Das war, ja, ungeschickt, sage ich jetzt mal. In derselben Minute kommt dann noch Mikkelsson für Jamra und 2 Minuten später in der 83. Dorlon für Appelkamp. Dorlon geht dann auf die 10, wird Spielmacher und hat nun die Fäden in der Hand. Nein, natürlich nicht. Nee, Fortuna wechselt jetzt in ein 3-4-2-1, also Dollar geht hinten in die Dreierkette. Die Schienenspieler, also die Außenverteidiger, werden zu Schienenspielern und im Mittelfeld fällt Appelkamps Position weg. Da sind dann entsprechend die Räume etwas anders aufgeteilt im 3-4-2-1. Ja, das Spiel ist aber weiterhin eher in Fortunas Hälfte, also die Idee ist natürlich schon jetzt einfach, allein durch die Dreierkette die Zentrale so massiv zu schließen, dass da kaum was durchkommt. Und das klappt ja ehrlicherweise auch ganz gut. Denn es gibt eben diese Abschlüsse, die ich jetzt zumindest nicht wirklich gefunden habe, die irgendwie gefährlich Richtung Tor kommen. Also natürlich wird da mal irgendwie so vorbeigeschossen, aber auch nicht mal knapp vorbei oder drüber, sondern wirklich so Schüsse, wo man irgendwie gar nicht erst zuckt. Ne? Das meine ich damit. Ja, in den 88. kommt nochmal Schnellbacher für Zimmerschied und dann gibt's einen Eckball in der 90. plus 1 und also für mich ist das die einzige und selbst die kommt von uns so richtige Torchance von Elversberg. Die Ecke wird von Ferrei auf den kurzen Pfosten auch Richtung Tor gedreht. Kastenmeier wäre da gewesen, aber Oberdorf kommt im letzten Moment so mit der Fußspitze noch dran und spitzelt den Ball tatsächlich so einen Meter vor Kastenmeier an ihm vorbei ins Tor. Kein Vorwurf an Carsten Meyer, das ist dann eher, und auch Oberdorf kann man jetzt keinen krassen Vorwurf für die Szene machen. Es ist halt eher unglücklich als wirklich gepatzt oder unkonzentriert oder, wenn das umdrehen will, ein eher glückliches Tor dann auch für Elversberg. Aber gut, da wollen wir uns natürlich nach dem 1-0, wie das gefallen ist, nicht beschweren. Aber schon ein bisschen kurioses Tor, das muss man dann schon sagen. Etwas schade, weil wir dadurch wieder hinter Braunschweig gerutscht sind auf Rang 15. Wäre das Gegentor nicht gefallen, dann wären wir jetzt sogar 14. vor dem letzten Spieltag. Ja, aber Elversberg kommt weiterhin nicht so wirklich zu Chancen. Da werden dann halt mal Bälle nicht richtig getroffen im Strafraum oder so. Und Fortunas Defensive steht einfach top heute, das muss man so sagen. In der 90. plus 4, und darum rede ich schon über solche Momente, gibt es einen Zusammenprall zwischen Eguli und Itten. Die müssen beide behandelt werden, können aber weitermachen. Und in der 90. plus 8 gibt es nochmal Gelb für Luca Raimund, der wirklich also verzweifelt versucht, einen Spieler am Trikot zu ziehen und bei einem Konter aufzuhalten. Und irgendwann gelingt es ihm dann auch im Mittelkreis.
Die Halten-Taste lang genug gedrückt.
Ja. Und dann kriegt er noch Gelb. Ja, und dann ist Schluss. Ein, wie ich finde, absolut verdienter Sieg von Fortuna. Es gilt im Grunde das meiste, was man auch für die erste Halbzeit gesagt hat. Kämpferisch haben wir den Schneid Elversberg abgekauft und in den entscheidenden Momenten war man vom Tor eiskalt. Wie war denn dein Gefühl in dieser Schlussphase? Ich hatte ja eben schon gesagt, so die letzten 20 Minuten hat uns zwar Elversberg grundsätzlich mehr in die eigene Hälfte, ich würde aber nicht sagen hinten rein gedrängt, aber es gab halt auch nicht mehr so die Entlastung nach vorne. Ne? Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Wie nervös warst du auf einer Skala von 1 bis 15 Tassen Kaffee?
Gar nicht so doll tatsächlich zu dem Zeitpunkt mehr. Also nachdem wir das 3:0 gemacht hatten und Elversberg sich an unserer Defensive, an unserer vielbeinigen Defensive, möchte ich fast sagen,
immer einen Stock dazwischen, ne?
Die Zähne ausgebissen hat, wurde ich mit Zeitablauf tatsächlich immer ruhiger. Also man merkte so richtig, dass Elversberg nicht so eine richtige Idee hat, wie sie es machen sollen. Ja, natürlich drängen sie uns dann ein bisschen mehr hinten rein und unsere Entlastungsangriffe werden etwas kopfloser und es wird immer nur noch versucht, den Ball weit auf Itten zu schlagen. Und da hat er sich dann nicht mehr so gut durchsetzen können, alleine gegen zwei oder ja so Restverteidigung von 2 bis 3 Elversbergern. Aber du hast es ja vollkommen richtig gesagt, es gab halt mal so einen Schuss, der geht dann so einen Meter über die Latte und aber so richtig doll, dass man jetzt sagt, da hat freie Schussbahn und das waren jetzt Riesenchancen, gab es halt einfach nicht. Und dementsprechend wurde ich, also dass wir überhaupt nur das 3:1 gefangen haben, ärgert mich sehr,
ja.
Weil das wäre absolut nicht erforderlich gewesen, muss man so zu sagen. Also mit dem 3:0 wurde mein Puls auf jeden Fall ruhiger.
Es waren letztendlich laut meiner Zählung 4:1 Chancen zugunsten von Fortuna. Elversberg hatte 16 Torschüsse, davon kamen 3 aufs Tor und keiner davon gefährlich, außer das eigentliche Tor. Mhm. Und das meinte ich mit, darum bin ich so ein bisschen erstaunt, wenn ich mir vor allem auch die Expected Goals Werte angucke. Also noch kurz nachher hin, Fortuna hatte 9 Torschüsse und davon kamen immerhin 2 aufs Tor, aber es war ja auch wirklich nur halb so viele Torschüsse, viel effizienter. Expected Goals 0,65 für Fortuna zu 0,76, also höherer Wert, sowohl bei Opta als auch bei AWS, da war es 0,81 bei Fortuna zu 0,95. Aber ich frage mich wirklich, wo waren denn diese Chancen von Elversberg, die hier das war halt vielleicht in Summe kleine Schüsschen Richtung Tor, die dann so einen Wert von 0,08 hatten. Und wenn du da halt 15 von hast, ja, okay, dann kommst du halt irgendwann auf 0,7 vielleicht. Ja. Aber das war alles nicht sonderlich gefährlich. Laufleistung aber nur 119,31 bei Fortuna, 114,71. Fortuna ist 5 Kilometer mehr gelaufen als Elversberg.
Nicht schlecht.
Und gespielte Pässe 342 zu 441. Elversberg hat halt am Ende in diesen 20 Minuten um den Strafraum so handballmäßig herumgespielt, aber hat nie einen gefährlichen Abschluss so richtig daraus gemacht. Passquote 73% bei Fortuna zu 79 bei Elversberg, bei Besitz 44 zu 56. Wie gesagt, ist dieser Schlussphase geschuldet. Mhm. Und Zweikämpfe 54 zu 46 hat sich ein bisschen bereinigt. Schnellster Spieler war Raif Adam mit 33,89 Stundenkilometern vor Elias Eguli bei Fortuna mit 32,95. Die höchste Laufdistanz hatte Emanuel Ioa mit 12,3 Kilometern vor Emanuel Ferrei mit 11,8. Und ja, du hast es ja gerade schon gesagt, so richtig besorgt musste man nicht sein, weil Fortuna nach wie vor einfach so gut verteidigt hat, dass man eben keine Chancen zugelassen hatte. Aber man wusste natürlich auch, so ein Spiel kann eine Dynamik bekommen, wenn jetzt nach 70 Minuten der Anschlusstreffer fällt. Nee, der Anschluss wäre ja 2:1, aber zumindest ein Gegentor fällt. Mhm. und Elversberg dann wirklich zu Chance um Chance kommt. Aber das hat man ähnlich wie gegen Dresden ja eigentlich gut vermieden. Das war ja durchaus ähnlicher Spielverlauf. Auch gegen Dresden hatte ja. Dresden dann in der zweiten Halbzeit ja diese Situation, wo sie um den Strafraum herum viel gespielt haben. Aber da habe ich ja noch gesagt, das war eigentlich ein kluger Schachzug. Da haben wir auch viel extremer drauf gesetzt, Dresden den Ball zu geben. Bei Elversberg haben wir größtenteils verhindert, dass sie den Ball bekommen. Lange Zeit, so 70 Minuten. Mhm. Aber als sie den Ball hatten, haben wir es halt auch gut gemacht, defensiv. Und was natürlich stimmt, das hast du gerade gesagt, es gab halt diese Entlastung am Ende nicht mehr. Das war ein bisschen schwierig, aber das hat dann auch durch die Wechsel nicht mehr so gut geklappt. Und spätestens auch mit dem Systemwechsel, wenn du die Dreierkette hinten hast, dann hat auch Appelkamp als Verbindungsspieler dann noch ein bisschen rausgenommen. Leute wie Sotiris, die waren natürlich viel mit Zulaufen beschäftigt. Da kann das dann halt schon mal so vorkommen. Aber ja, nur so geht's im Abstiegskampf. Ich glaube, da wiederholen wir uns jetzt auch so ein bisschen. Da gibt's dann auch gar nicht mehr so viel zu analysieren aus meiner Sicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Leistung, auf der man definitiv aufbauen kann.
Ja, eine Sache hat mich jetzt noch bei den Zahlen tatsächlich überrascht, nämlich, dass wir uns um fast 10% in der Passquote verschlechtert haben innerhalb der zweiten Halbzeit, ne, auf die Gesamtquote. Das finde ich schon, also ja, am Ende wurden es dann weit geschlagene Bälle und die wir, ne, aber dass das so einen großen Einfluss hat, finde ich schon beeindruckend.
Ja, aber du gibst dir gerade im Grunde selber ja die Antwort, aber yeah, das hängt auch genau mit diesen 20 Minuten zusammen, wo du ja eher dann hinten drin stehst und konterst. Das war ja nicht zwingend unser Spiel in den 70 Minuten davor. Und da spielst du ja immer möglichst steil. Ich habe sogar einmal im Stadion, kannst du dich erinnern, dass ich gesagt habe, man muss nicht jeden Ball sofort immer steil spielen, sondern vielleicht auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen und Ballsicherheit. Und genau das ist der Grund, weshalb die Passquote so nach unten gegangen ist. Ja, so ist das dann halt mal gewesen. Ja, aber insgesamt also ein verdienter Sieg, wieder über den Kampf. Und genau das brauchen wir in Fürth, wie die Situation da aussieht, werden wir gleich im Anschluss noch ganz kurz drauf gucken, bevor wir dann in dieser Woche ja noch eine Vorschau haben. Aber bevor das alles kommt, müssen wir dieses Spiel hier noch beenden und dazu gehört die Einzelkritik, aber die heißt bei uns:
Hefte raus, Klassenarbeit.
Und heute bekommst du ihn zurück. Du darfst wieder Florian Kastenmeier niedermachen, zerstören, vernichten für dieses unselige Gegentor, das allein seine Schuld war. Oder, Andi, fragte er suggestiv.
Ich möchte da überhaupt nicht mit Schuldzuweisung sprechen. Ich finde, Florian Kastenmeier hatte erfreulich wenig zu tun einfach in diesem Spiel, sodass es mir fast ein bisschen schwerfällt, ihm eine andere Note als eine 3 zu geben, weil wir haben ja eben es gesagt, es gab halt eine Torchance vielleicht, so richtig. Und ja, insofern, er hat das getan, was er tun sollte. Er hat seinen Kasten weitestgehend sauber gehalten, wenn Oberdorf nicht da so seine dicken Füße einfach so reinstellt. Deswegen, ich bin bei der 3.
Ja, ich würde jetzt auch sagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass da halt auch ja nicht so viel vor ihm an Abschlüssen passiert ist, wo er all sein Können zeigen musste. Es gab diesen Einkauf bei der ersten Halbzeit, aber das war halt abseits. Und ja, sonst das übliche Mitspielen, lange Bälle kamen teilweise auch recht gut. Aber ja, Note 3, glaube ich, passt da ganz gut. Jesper Dolan hat, glaube ich, nicht genug Minuten gespielt. Nee, der kam zu spät. Aber, oder? Ja, der kam zu spät. In der 83. Aber wer lange genug gespielt hat, das war Elias Eguli. Und da hatten wir ja letzte Woche schon lobend erwähnt auf Schalke, dass er sein Formtief ein bisschen hinter sich gelassen zu haben scheint. Und ja, das hat er bestätigt. Das war nämlich eine tadellose Leistung. Von Mokwa kam praktisch gar nichts. Ja. Vor allem auch aggressiv so nach vorne verteidigend. Also wie man es am besten oder in besten Zeiten von Jamil Siebert kannte, auch mal so vorlaufen, dass gleich mit einem Fuß der Ball, bevor er ankommt, weggespitzelt wird. Naja, und in der Luft ist er grundsätzlich ja sowieso sehr verlässlich. Ich sehe ihn im Zweierbereich. Ich fand ihn vielleicht einen Ticken stärker auf Schalke. Hier wäre ich jetzt bei der 2,5.
Ja, die finde ich vollkommen in Ordnung.
Und dann kommen wir zu Valgir Lyndal Fredriksson, Andi.
Ja, wie eben auch von dir schon ausgeführt, die wahrscheinliche Option für das Spiel in Fürth und aufgrund der Leistung, die er da gestern gebracht hat, sehe ich da auch keine Probleme. Er hat das, sag mal, so wie man es von einem Einwechselspieler erwarten würde, hat er da nahtlos die Aufgaben übernommen, hat defensiv sicher gestanden, hat offensiv ein paar Wege gemacht, ohne jetzt da zu brillieren. Da wäre ich jetzt auch bei einer 3.
Ja, finde ich auch okay. Hatte jetzt nicht so die Momente nach vorne, aber es gab hier und da schon mal einen heiklen Zweikampf und da hat er sich eigentlich immer gut angestellt und er hat natürlich eine gute Dynamik einfach, das muss man sagen, die wird uns auch in Fürth zugutekommen. Genau. Ja, Moritz Heyer wurde auch rechtzeitig eingewechselt und hat sich jetzt auf der Breithauptposition befunden. Ich fand ihn etwas weniger auffällig tatsächlich als Tim Breithaupt. Das ist mein Satz, ne? Ich fand Moritz, nein, der Satz wird noch besser. Ich fand Moritz Heyer weniger auffällig als Tim Breithaupt, aber nicht schlecht. das war okay. Ich würde aber da in der Tat die Einschränkung machen, dass natürlich das auch einer der Gründe ist, dass wir nicht immer präzise nach vorne gespielt haben, dass er da möglicherweise nicht immer die richtige Passentscheidung getroffen hat. Darum mit einer Einschränkung bei mir ist es die 3,5 für Moritz Heyer.
Ja, aber das ist doch eine gute Note.
Ja, also vernünftige Note.
Ja.
Genau. Und ja, dann erzähl mir doch mal von Emanuel Iwa.
Den habe ich gestern sehr in mein Herz geschlossen. Ich fand, er hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Ja. Also auch wenn, was so Abschlüsse, ja, er hat dann den einen Abschluss, den er mit links so einen Meter rechten Pfosten vorbeisetzt, da ganz zu Beginn. Ansonsten waren nicht viele Sachen, die er als Abschluss da gebracht hat. Aber ich fand, er hat wirklich gut Meter gemacht. Er hat sich immer wieder auch mit guten Tempoläufen freigespielt, hat Leute überlaufen. Ich fühle irgendwie so einen Zweierbereich. Ich fühle einen 2,5, ja.
Kann ich mitleben, finde ich auch. Klar, wäre noch ein bisschen mehr offensiv drin gewesen, aber die Zweikampfführung war stark. Er hat da immer wieder Bälle erobert, ist da immer wieder dazwischen gegangen, hat auch immer wieder Lücken gerissen. Nee, das war schon gut und ich finde, das geht nahtlos über an Christopher Lenz, der noch viel mehr Routine auf der linken Seite reingebracht hat. Einfach da manchmal sehr, sehr gefährliche Zweikampfsituationen mit genau dem richtigen Timing, wo er den Fuß reinstellt etc. gelöst hat. Leitet ja auch hin und wieder dann mal Bälle mit einer Flanke ein oder spielt den vorletzten Pass hier und da bei einem Angriff. Aber ähnlich wie schon im Heimspiel gegen Dresden würde ich auch ihm hier die 2,5 tatsächlich geben.
Ja, das war wirklich gut. Also auch in den sozialen Medien liest man jetzt sehr viel Positives über Lenz, dass die Menschen sich sehr freuen. Also ein Lenz in dieser Form und dieser Fitness, da verstehe ich Klaus Allofs, was er sich dabei gedacht hat.
Ja. Der Punkt ist halt nur, welche Alternativen hat man vorbereitet für den Fall, dass er nicht zur Verfügung steht.
Sei nicht so böse mit dem Klaus, ich wollte aber was Liebes zu ihm sagen.
Ich werde dir exakt nächste Woche um 17.30 Uhr sagen, wie freundlich oder böse ich mit dem Klaus bin.
Sehr gut.
Dann können wir da nochmal drüber reden. Ja, aber bis dahin kannst du ja ein bisschen was zu Tim Oberdorf sagen.
Solide. Also auch er, wie eigentlich der komplette Abwehrriegel, hat er bis auf das Eigentor, würde ich jetzt aber maximal 0,5 Abwertung für geben. Das ist halt einfach unglücklich. Es ist schon okay, dass er da zum Ball geht, aber es ist halt einfach, ja, blöd gelaufen im Moment. Seine Sonderrolle als Pfarreibewacher hat er wirklich gut ausgeführt.
Ich wollte gerade sagen, was war von Pfarrei in dieser Partie zu sehen?
Eben. Nichts. Wenig bis gar nichts und das waren, würde ich sagen, zu 90% Tim Oberdorf schuld. Es gab einzelne Situationen, wo er mit Zimmermann, glaube ich, so ein bisschen rochiert hat in der Bewachung, aber das war wirklich stark und wenn dann Balleroberungen kamen, hat er sich auch gut weitergeleitet. Ich wäre, ja, mach mal, also eigentlich wäre ich bei der 2,5, die...
Ist okay für mich.
Ja, doch, komm, machen wir die 2,5. Ich will auch nicht zu positiv und euphorisch sein, aber ich fühle mich so.
Nein. Das war also wenn du der besten Offensive der Liga die Zähne ziehst, dann müssen die Defensivspieler ziemlich viel richtig gemacht haben. Das ist eigentlich eine ganz simple Gleichung. Darum ist es schon okay. Ja, Matthias Zimmermann, der hat auch durchaus einige Dinge richtig gemacht. Ich fand ihn jetzt persönlich nicht so auffällig wie Christopher Lenz auf der anderen Seite, aber er hat auch hier seine Zweikämpfe gewonnen, ist manchmal mit nach vorne, war jetzt nicht super offensiv frisch, aber nee, das hat mir gut gefallen, jetzt für diese knappe Stunde, und es war sein 250. Spiel, also wenn das nicht auch ein Argument ist, darum kriegt er von mir eine glatte 3.
Das ist gut.
Tja, und dann sag du doch mal, wie fandest du Sotiris Alexandropoulos?
Stark. Wirklich enorm im Mittelfeld die Räume zugemacht, auch ja, diese eine Grätsche, die du vorhin beschrieben hast, sinnbildlich für seine Kampfleistung auch, die er gestern auch auf dem ganzen Feld gezeigt hat. Also einer, der sehr gut, finde ich, diese Ella Susi Tanaka Lücke, die da durch diese eigentlich ja doch sehr starke Doppel-6, 6-8 gerissen wurde, mit zugemacht hat. Auch da, also ich wäre jetzt bei einer glatten 3.
Nee, das wäre nicht gut genug.
Ja, 2,5?
Auf jeden Fall im Zweierbereich. Würde ich auch die 2,5 sagen. Dafür hat er einfach zu viele Meter gemacht, zu viel gearbeitet, immer wieder mit seiner Dynamik auch da Lücken im Mittelfeld entstehen lassen. Nee, da wäre er mir ein bisschen zu sehr unterm Radar. Da gibt es die 2,5.
Dann nehmen wir die.
Ich auch nicht mit mir reden. Ja, ich komme dann zu Shinta Appelkamp. Bei dem hatte ich in der Anfangsphase manchmal das Gefühl, dass er ein bisschen zu lange gebraucht hat, um die Bälle zu verarbeiten. Wollte immer zu sehr noch so ein bisschen links und rechts gucken, wo er denn jetzt hinspielen kann. Und das hat dann die Dinge manchmal so ein bisschen verzögert. Das wurde aber dann besser. Und dann fing es natürlich auch an, dass er im Spiel gewissen Einfluss hatte. Hat dann die Flanke zum 2:0 gegeben. Hat auch entsprechend einige Situationen, zum Beispiel den einen Schuss von Itten am langen Pfosten in der ersten Halbzeit vorbei, eingeleitet. Und man kann natürlich auch argumentieren, dass er dann in der Schlussphase auch etwas gefehlt hat für die Entlastung. Ich bin zwischen 2,5 und 3. Wo bist du denn für den Ausschlag?
Ne, ich bin eher bei der 2,5, weil das war so ein Spiel, da konnte Appelkamp mal wieder zeigen, was er konnte, fand ich.
Ja, okay. Ja, und dann, da Andi, dann lass mal hören, was denkst du über Tim Breithaupt?
Der bekommt von mir eine glatte 3.
Okay.
Findest du zu schlecht? Ja. Okay.
Oh. Tim Breithaupt leitet das 2:0 ein, ist der vorletzte,
das ist richtig.
Pass.
Das ist richtig.
Bereitet das 3:0 vor mit seinem langen Ball und macht eine insgesamt wirklich, also ich finde, er spielt wie ausgewechselt. Das ist ein anderer Spieler jetzt gewesen. Ich fand ihn schon auf Schalke echt nicht schlecht, aber da waren halt noch zu viele Fehler. Nur jetzt hat er die Fehler in der Partie abgestellt gehabt. Ich fand, das war das beste Spiel von Tim Breithaupt, Fortuna-Trikot. Und ich finde, wenn wir ihn so häufig kritisieren und natürlich auch manchmal ein bisschen fies sind, dann müssen wir ihn auch einfach mal loben und auch mal eine gute Note geben, wenn er wirklich auch Impact in einem Spiel hatte. Denn erinnerst du dich, wie häufig wir die Frage gestellt haben, was gibt Tim Breithaupt unserem Spiel?
Das stimmt. Ja.
Und ich finde, in dieser Partie hat er uns was gegeben und dann möchte ich das auch gerne würdigen.
Na gut, auf der Basis würde ich mich um eine halbe Note in deine Richtung bewegen und wäre bei der 2,5.
Und wäre bei der 1, ja. ja, und dann kommen wir zu Sima Suso. Der wurde ja eingewechselt als linker Verteidiger für Christopher Lenz.
Ja, da wärst du jetzt wieder dran.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja, tatsächlich hat der hier und da ein paar schwierige Zweikämpfe zu überstehen gehabt, hat das aber nicht schlecht gemacht. Nach vorne kam von ihm allerdings ein bisschen wenig, war so mein Gefühl. Er war insgesamt auf dem Platz vielleicht einer der unauffälligeren Spieler, aber nicht schlecht. Wie gesagt, auch er hat defensiv natürlich dazu beigetragen, dass da wenig passiert ist. Ich wäre bei ihm aber, weil nach vorne halt so gar nichts ging, bei der 3,5.
Ja, es war solide, aber unauffällig. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Genau. Und okay, dann darfst du reden über, Cedric Itten. Jetzt sagt der eine wieder, ja, 2,5.
Nee.
Da habe ich dich letztes Mal schon sehr erfolgreich overruled, fühlte mich dann auch bestätigt.
Nein, Itten bekommt von mir die 1,5.
So nämlich.
So, 2 Tore, absoluter Fixpunkt auf dem Platz.
X-Faktor Unterschiedsspieler.
Ja, total. Also, ne, nicht nur die 2 Tore, sondern viele Bälle festgemacht, wie immer auch an allen Ecken und Enden des Platzes geackert. Ja, die gelbe Karte ist natürlich ärgerlich, aber er rutscht auch so ein bisschen weg und sagt hinterher selber auch, ja, hätte man sich auch irgendwie alles sparen können. Aber so ist es dann halt. Er hat uns diese Saison so oft den Allerwertesten gerettet von einem noch viel schlimmeren Ausgang. Insofern ist das jetzt auch so die Saisonabrundungs 1,5 für mich, für ihn.
Ja, kann man, glaube ich, wenig dagegen sagen. Dann kommen wir noch zu Marin Ljubicic, der nun endlich seine erste Torbeteiligung hatte. Und man muss ja auch sagen, das ist jetzt ja nicht nur reines Glück, sondern dazu gehört ja auch, dass sein Dribbling an Rohr vorbei erst diese Möglichkeit ermöglicht, wollte ich jetzt sagen. Das ist natürlich nie so toll formuliert, aber was soll's. Und das ist natürlich der Türöffner für diese Partie. Also das war schon eine enorm wichtige Aktion. Ich finde, er hat ein paar Momente, wo er immer wieder seine Dynamik aufblitzt auf der linken Seite. Mhm. Er tunnelt auch, glaube ich, nochmal an der Abwehr, am eigenen Strafraum nochmal einen Elversberger.
Etwas unnötig.
Das aber muss man vielleicht nicht tun, also zumindest im Interesse unserer Nerven. Es sind halt immer noch die Ansätze, also man kann jetzt nicht sagen, dass er konstant hier diese Außenbahn erfolgreich beackert. Ich tendiere aber, weil dieses erste Tor wichtig war und er natürlich schon großen Impact da hat, ich tendiere ein bisschen zur 2,5 oder 3.
Wo bist du? 2,5 finde ich tatsächlich ein bisschen zu gut.
Zu gut, ne?
Ja, ich wäre bei der 3. Ich fand, was ich eben schon mal gesagt hatte, seine bissige Zweikampfführung, auch er hat das angenommen, dass man halt auch nach hinten mitarbeiten muss und holt noch ein, zwei Bälle. Ja, ist ein bisschen kläglich abgeschlossen, aber alleine, dass er sich den Ball vorher da so stark holt, fand ich schon echt gut. Also dieses Lethargische, was zwischendrin bei ihm auch mal so ein bisschen war, da so beim Platz geschlendert ist, das ist jetzt auch viel, viel besser. Finde ich die glatte 3, glaube ich, ganz gut.
Ja. Genau. Und dann haben wir noch Luca Raimund, Andi.
Ah, da kam irgendwie wenig, fand ich. Ja, also,
das kann man so sagen.
Da bin ich, also so ein bisschen wie Sima Suso, nur halt auf der anderen Position, wobei ich Suso dann einen Tacken besser fand, sogar noch, weil der halt defensiv mit alles dicht gemacht hat. Luca Raimund geht ja hinterher auf die linke Schiene, ja, genau. Mhm. Und
Suso war auf der linken Schiene.
Stimmt.
Luca Raimund ist dann einer von zwei Halbfeldspielern.
Stimmt, richtig, ja. Aber da ist er dann natürlich auch,
da kommt halt
auch nichts mehr an und deswegen ist es gar nicht bös gemeint, aber ich wäre bei einer 4, weil es halt einfach nichts falsch gemacht, aber auch nichts besonders gut. So.
Und so ruiniert Luca Raimund den Notenschnitt dieser Partie eigentlich ganz. Aber wir sind bei einem Schnitt von 2,8.
Das ist ziemlich gut,
ja. Ja, genau. Gegen Dresden waren wir bei 3,0. Mhm. Und wir schauen mal, wann wir ein ähnlich gutes Spiel hatten. Wir hatten 2,8 beim Heimspiel gegen Bochum. Und beim Auswärtsspiel in Nürnberg war es 2,9. Also ich glaube, das passt ganz gut in diese Reihe. Heimspiel gegen Fürth war 2,7. Kann man argumentieren, das war spielerisch vielleicht nochmal etwas. Also gab es noch viel mehr Torchancen.
Ja.
Aber ich glaube, das passt schon. Und ja, dann kommen wir noch kurz zum Schiedsrichter. Wolfgang Haselberger. Wer heißt denn als junger Mensch heute noch Wolfgang? Mein Papa hieß Wolfgang.
Aber ist der jung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie alt Wolfgang Haselberger ist.
Er ist nicht 50.
Nee, das ist richtig. Also Wolfgang Haselberger war ja der Schiedsrichter, der in dem Spiel von uns gegen Hannover, glaube ich, 10 gelbe Karten gezückt hat. Deswegen bangte es mir aufgrund der, ich glaube, 5 vierfach vorbelasteten Spieler bei Fortuna. 7 sogar, meine Güte. Ja, da bangte es mir.
Nicht nur vierfach, 9-fach im Falle von El Asusi.
Ah.
Aber der war ja nicht dabei.
Genau, der war nicht dabei, ja. Aber es bangte mir auf jeden Fall ziemlich doll vor einer Kartenflut in einem Spiel, wo ich halt vorher gedacht habe, naja, da könnte sicherlich auch Elversberg mit einer gewissen Offensivkraft und wir müssen vielleicht auch mal dazwischen hacken. Da hatte ich mit Schlimmstem gerechnet und bin dann aber einigermaßen glimpflich oder auch gütlich aus der Sache rausgekommen. Ich fand, er hat da einen ganz ordentlichen Job gemacht. Es war auch kein jetzt extrem schwer zu leitendes Spiel, fand ich. Gab jetzt nicht viele kritische Situationen, das in den Rasen treten da in einem 16er da gut gesehen direkt.
Er hat grundsätzlich viel laufen gelassen, das war eigentlich okay. Ne? Und in so einem zweikampfintensiven Spiel kann dir so ein Schiri das auch mal kaputt pfeifen, das hat aber nicht gemacht.
Nö, also insofern, ich fand das wirklich eine vernünftige Spielleitung und milde wie ich bin, gibt es die 2,5.
Ja, finde ich aber auch gerechtfertigt, das ist schon okay. Und dann haben wir noch die Spielnote, das ist die 3,0, weil ich da manchmal von Leuten auf Instagram drauf angesprochen werde, weil ich die ja immer mit meinem Kurzfazit in unseren Instagram-Stories nach Spielende aus dem Stadion vergebe. dass ja Fortuna viel besser gespielt habe oder sonst was. Das ist nicht die Bewertung der Fortuna-Leistung, sondern das ist die Qualität des Fußballspiels. Ganz neutral betrachtet, ist es ein gutes, unterhaltsames, schön anzuschauendes Fußballspiel gewesen? Und da habe ich die 3 gegeben, einfach mit der Begründung, ja, es war intensiv, es war spannend, rassig, wie man vielleicht auch sagt, aber es war natürlich auch kein spielerisches Highlight. Es gab wenig Torchancen und es lebte eben mehr von Zweikämpfen und Spannung. Und wenn man das dann so aufeinander aufwiegt, dann kommt man eben, wie ich fand, in der Mitte bei der 3 so raus.
Und ja, war jetzt nicht Bayern gegen PSG, ne?
Nein, war es nicht. Und auch Bayern gegen PSG war gar nicht so ein tolles Spiel. Aber
PSG gegen Bayern war gut. Ja,
das war natürlich ein
bitte entschuldige diesen Fauxpas.
Weißt du, Präzision ist unser Uhrwerk.
Selbstverständlich,
hier.
Selbstverständlich. So,
kommen wir nochmal zu den Noten. Also es war Florian Kastenmeier mit der 3 im Tor, dann Matthias Zimmermann mit der 3, Tim Oberdorf mit der 2,5 und Elias Iguli mit der 2,5 und Christopher Lenz mit ebenfalls der 2,5. Mensch, viele 2,5 und das geht nämlich auch im Mittelfeld weiter. Sotiris Alexandropoulos mit der 2,5, Tim Rautraubt mit der 2,5. Shinta Appelkamp mit der 2,5 und Cedric Itten mit der 1,5. Ja, der Itten muss natürlich aus der Reihe tanzen, ne? Das ist klar. Ansonsten die Eingewechselten, Weigel Lünder mit der 3, Moritz Heyer mit der 3,5. Muss ich kurz gucken. Ich glaube, ich habe Ioa vergessen, 2,5 eben im Mittelfeld. Sortiert euch den selber ein, so. Sima Suso mit der 3,5 und Marin Ljubicic habe ich auch vergessen mit der 3. Luka Raimund mit der 4, ist doch auch alles egal, denn das Spiel ist jetzt vorbei. Die 3 Punkte sind im Sack und jetzt geht es nach Fürth. Da gibt es eine Menge komplizierter Konstellationen, was und wie da passieren könnte. Ich habe aber entschlossen, das werde ich euch am Ende der Vorschaufolge, die voraussichtlich am Mittwoch kommt, alles erzählen, was passiert, bei welchem Tor, auf welchem Platz. Das hören wir uns dann an.
Freue ich mich jetzt schon drauf.
Genau, mit unserem Gast. Aber wie immer werde ich das noch nicht komplett verraten. Ich habe immer Angst, dass ich das dann verjinxe, dass wir auch den letzten Vereinsgast diese Saison noch bei uns unter Dach und Fach bringen. Also Mittwochabend gibt es hoffentlich mehr und unseren Blick vor dem Feiertag aufs finale Spiel. Damit darf ich euch da draußen und Andi hier drinnen das Tschüss anbieten.
Vielen Dank, lieber Thorsten. Es war mir, nachdem es in diesem Jahr nicht immer so schön war mit dir, also jetzt nicht persönlich, sondern so im Gesamten, ne, in dieser Aufnahmesituation, war es mir wieder eine besondere Freude. Und deswegen ein fröhliches Tschüss an euch alle. Macht es gut und wir hören uns bald wieder.
Macht es gut.